Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast. Wir sitzen endlich wieder hier zusammen im Café und erzählen uns, was den letzten Monat, die letzten Monate, muss man ja fast sagen, so passiert ist. Und ich mache das mit Lukas Bawenschik. Hallo.
Hi. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir noch wissen, wie das ungefähr geht oder ob wir uns jetzt irgendwie die ganze Zeit so anschweigen.
Ja, kann er alles rausschneiden. Dann ist es nur so 3 Minuten lang am Ende. Ich bin Christian Eichler, hi, muss ich noch sagen. Ja. Genau, es ist ja schon Oktober bald. Was ist los? Wie geht's dir?
Ja, Zeit vergeht so widerstandslos, oder? Es gibt immer noch irgendwie keine klaren Barrieren, keine richtigen Punkte. Natürlich sind da große Ereignisse, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich gucke regelmäßig auf den Kalender und als wäre da so ein Sekundenschlaf, aber für Monate irgendwie passiert. Also als ich dann irgendwie erste Termine so für Dezember eintrug, war ich so, oh, hä? Wie ist das passiert?
Ja, also wir sind tatsächlich alle in so einem Zeitloch, glaube ich, gefangen gewesen und jetzt wieseln wir uns da so langsam wieder raus und man fragt sich aber dann oft, also man trifft irgendwelche Freunde wieder, die man seit 2 Jahren nicht gesehen hat und die Kinder können schon sprechen oder so und man ist so, was ist denn hier passiert? So, ihr seht alle viel älter aus und dann merkt man, oh shit, dann bin ich wahrscheinlich auch gealtert in dieser Zeit. Aber Kinos und so sind auf und bisher, ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich jetzt jeden Drosten-Podcast durchhöre. Die sind ja auch mittlerweile so lang wie die Specials, irgendwie 2,5 Stunden oder was und dann reden die nicht mal über einen Film. Durchhöre, deswegen weiß ich nicht genau, was jetzt genau mit Delta und so ist, aber jetzt sind ja so viele Leute geimpft, ich kann mir nicht so richtig vorstellen. Also es läuft ja nicht so gut mit dem Impfen, aber trotzdem sind wir jetzt bei 65% oder so, Erstimpfung zumindest. Also das heißt, vielleicht sind wir bald bei 70, beide Impfungen. Dann kann man eigentlich, denke ich, so die Kinos oder sowas nicht zumachen, wenn wir so eine große Impfquote haben.
Ja, es ist spannend, wie das Thema auch wieder natürlich immer noch omnipräsent ist, aber gleichzeitig auch die Art von Details, die man vorher rezipiert hat, jetzt gar nicht mehr so wichtig sind. Also natürlich Indikatoren wie die Inzidenzzahlen oder so sind verschwunden oder werden einfach nicht mehr als relevant wahrgenommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man da ja auch einfach mit einem noch größeren Gewöhnungsfaktor rangeht. Und vieles davon, wie du schon beschreibst, man hört vielleicht nicht mehr jeden Podcast und jeden Artikel liest man auch nicht mehr durch. Man lässt vieles so ein bisschen einfach laufen im Hintergrund und hofft dann, dass das alles richtig wird.
Ja, so sehe ich es auch. Man hofft irgendwie, dass nicht es bald heißt, hier nächste Variante, die Impfung bringt gar nichts mehr. Es ist alles wieder von vorne. Wobei, dann könnte man wahrscheinlich trotzdem schnell einen Impfstoff entwickeln. Und man merkt natürlich trotzdem die krasse Privilegiertheit einfach, in der man ist. Ne? Also ich finde, wenn man dann nochmal so drüber nachdenkt, ja stimmt, wir sind jetzt alle geimpft, weil wir sind alle reich oder beziehungsweise leben in einem reichen Land. So. Und woanders ist das irgendwie 1% der Bevölkerung oder sowas. Also das finde ich auch nochmal verrückt. Also dieses ständige Gleichlaufen der Gedanken von, ah super, es ist jetzt bald vielleicht ein bisschen überstanden und was für eine unfassbare Ungerechtigkeit eigentlich, wie das alles abgelaufen ist. Ja.
Aber Christian, wie ging's dir denn jetzt mit der Pause von Katz? Du hast einen Monat ausgesetzt, relativ spontan. Wie fühlte sich das denn jetzt für dich an? Und hast du da irgendwas so für den Podcast draus mitgenommen? Oder was waren Erkenntnisse, die du daraus mitgenommen hast?
Genau, das ist, glaube ich, ganz gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja, das kam dann relativ plötzlich. Es lag nicht so ganz daran, dass Cannes so anstrengend war, glaube ich, sondern eher dann wieder in den Tritt zu kommen, war irgendwie schwierig. Also dann hatte ich schon die Folge zu First Cow und so geplant, den Film auch nochmal gesehen und dann so gedacht, okay, du hast aber dann irgendwie am nächsten Tag nur so eine Stunde Zeit, dich darauf vorzubereiten, was sagst du da überhaupt? Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, ah, es ist jetzt Tilt, ich muss jetzt mal da mal einen Schritt zurücktreten und das machen. Ich finde auch ganz witzig, wie man das immer erst selber mal durchlebt haben muss, weil offensichtlich machen ja 1000 Podcasts eine Sommerpause. Das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe. Aber es fühlte sich so an. Also es fühlte sich so an, wie das kannst du eigentlich machen und Katz kommt jede Woche und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich die gemacht. Deswegen war das jetzt kein richtiger Urlaub. Deswegen mache ich, kommen wir später nochmal drauf, nachdem wir in Wien waren, nochmal 2 Wochen Urlaub. Da läuft Katz aber höchstwahrscheinlich während dieser Zeit weiter. Aber es war so ein Punkt, um zurückzutreten. Und ich hatte einfach gemerkt, mir ist es alles sehr viel geworden. Und ich hatte wirklich auch, ich glaube, 2 Wochen lang oder sowas, diesen Gedanken, das ist alles ein bisschen zu viel, du schmeißt das hin. Also so extrem war das schon. Ne? Also ich hatte wirklich so eine Art, jetzt nicht diagnostiziert, aber gefühltes, glaube ich, Burnout mit dem Projekt. Und das ist immer wieder durch diesen Gedanken so, ich glaube, das ist so zu also ich habe manchmal diesen Gedanken, warum eigentlich diese ganze Filmgeschichte, also weil ich eben nicht der Größte im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die hier zu Gast sind, Filmnerd bin, warum diese ständige Beschäftigung eigentlich mit dem Thema und es hat wieder so ein bisschen gedauert, bis ich Katz als etwas wahrgenommen habe, was ich halt selber mache, wo ich selbstwirksam halt Themen entscheiden kann und mich mit dem beschäftigen kann, was mich interessiert, und nicht als etwas, das von außen kommt und jetzt ausgeführt werden muss. Und das ist was ich oft habe. Also dieses Gefühl bei Projekten, die länger laufen, jetzt ist es auf einmal einfach nur noch Druck, der erfüllt werden muss, quasi. Und das hat nochmal echt so 2 Wochen gedauert oder sowas, bis das raus war. Da habe ich auch mit mehreren Leuten telefoniert und so drüber geredet und so weiter und so fort. Und ein paar Schlüsse daraus gezogen. Der erste Schluss ist, dass es jetzt mal öfter Pausen geben wird. Also die nächste wahrscheinlich im Januar. Plus ich bin dann einmal zwischendurch 2 Wochen im Urlaub, wo nochmal eine Pause ist, bei denen ich das immer so ein bisschen neu bewerten muss und schauen muss, okay, wie läuft das jetzt? Funktioniert das gut? Funktioniert das nicht so gut? Andere Entscheidung war, dass wir das neue Format, wo jetzt die Bond-Folge rausgekommen ist, nicht hinter der Paywall machen, also nicht als extra Backer-Format, weil das zu aufwendig gewesen wäre. Einmal finanziell wäre es nicht so gut finanziert, hätte man es nicht so gut finanzieren können. Und zweitens ist es besser, wenn es so wie jetzt quasi eine normale Folge schluckt oder ersetzt, dann ist es weniger Arbeitsaufwand. Und das Dritte, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich ab jetzt ab und zu mal versuchen will, dass wir anders Folgen vor der Paywall moderiert. Du machst das zum Beispiel, ne, die Folge zu French Dispatch höchstwahrscheinlich, die dann kommt, um so ein bisschen auch die Möglichkeit haben, mich da rauszuziehen. Da bin ich aber noch nicht so sicher, ob das jetzt ein festes Konzept ist, ob das jetzt einmal im Monat so passiert oder nicht, weil ich auch schon gemerkt habe, das ist auch wieder, also kann auch wieder sehr aufwendig sein, ne? Also wenn dann Gäste gesucht werden müssen und so weiter und so fort. Deswegen fast denke ich, ich habe schneller die Folge selber gemacht, als manchmal diese Absprachen zu treffen. Wenn du bist jetzt, ne, machst ja selber, hast ja selber Longtech und sowas, da müssen wir uns, glaube ich, nicht so viel besprechen. Aber bei zum Beispiel anderen Leuten, die nicht so erfahren sind, vielleicht schon eher. Und das bleibt jetzt auch so eine Option. Und in the long run halte ich mir auch die Option offen, irgendwann mal zu sagen, Katz kommt nur noch alle 2 Wochen und dazwischen kommen Specials und Mailback. Und wenn man Katz wöchentlich hören will, muss man halt uns finanziell unterstützen. Finde ich nicht so super, weil dann würden wir, glaube ich, echt wenige Filme so besprechen können im Jahr. Aber ich bin da so ein bisschen offener, ne? Weil ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich einerseits ja so an meiner Grenze arbeite und zweitens ja noch irgendwann mal schon 1000-mal erzählten Philosophie-Podcast machen will und den langsam mal ins Vorbereiten kommen möchte. Und genau deswegen muss ich quasi gucken, dass das nicht immer größer wird. Ja, das waren so die Erkenntnisse aus der Pause für mich.
Ja, für mich war die Pause auch interessant, weil das tatsächlich mich dazu gebracht hat, diesen Podcast, den ich vorher gemacht habe, weiterzuführen. Also ich glaube, ohne die Katzpause wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen oder wäre wahrscheinlich auch so im Automodus geblieben. Und ja, deshalb war das ganz interessant eigentlich für mich oder eine Möglichkeit für mich. Jetzt da irgendwie dieses andere Projekt, wo ich Inhalte, die ich anderswo halt nicht machen kann, irgendwie unterbringen kann. Das ist ganz, ganz praktisch eigentlich.
Genau, voll gut, dass Longtech auch wieder am Start ist. Da dachte ich dann auch so ein bisschen, als es dann kam in der Pause, ah krass, wirst du zu doll gebunden quasi von Katz, dass das dich dann hindert, Longtech zu machen? Oder ist das so eine geistige Sache, dass du eh schon hier drüber redest, dann brauchst du es nicht bei Longtech machen?
Ja, ich glaube, dass halt einfach auch es damit zu tun hat, dass man immer das Gefühl hat, so habe ich vielleicht zu viele Podcasts? Das ist eine Frage, die man sich natürlich schnell stellen kann. Ja. So, ist das dann irgendwann sinnvoll, vor allen Dingen, wenn alle ähnliche Themengebiete abwildern. Also wenn man 3 Podcasts hat, in denen es zumindest zum Teil oder schon auch irgendwie überwiegend um Filme geht, dann kannibalisiert sich das ja natürlich irgendwie auch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das mich hier gebunden hat, aber ich glaube, ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, da irgendwie noch anderswo zu machen, weil einfach man, glaube ich, auch irgendwann an der Grenze kommt, was das Bedürfnis geht, über immer wieder bestimmte Bereiche zu reden halt. Also aber jetzt bin ich ganz, ganz zufrieden mit der Aufteilung, dass ich für jeden Podcast eigene Themenbereiche und eigene Schwerpunkte finde. Gut, lass uns da nicht so endlos drüber reden.
Auf jeden Fall würde ich nur sagen, mir geht's gut und das ist wirklich, ich habe wieder ich habe wieder Bock und es macht mir auch Spaß, das weiterzumachen und sowas. Und genau, also es ist nicht, falls jetzt sich jemand Sorgen macht oder sowas, aber es war schon, das merke ich da manchmal, ne, dass man sich so reinarbeitet und dann auf einmal so merkt, huch, das ist ganz schön viel, was ist denn jetzt los? Und dafür sind, glaube ich, so mal Pausen zurücktreten und sich das nochmal anschauen. Ganz gut.
Aber weil du die Bond-Folge angesprochen hast, also ich hatte das Gefühl, wir waren da beide ganz zufrieden mit. Ich hatte das Gefühl, das Feedback war auch sehr nett. Und ich denke über eine Sache aus diesem Podcast die ganze Zeit nach, natürlich nicht von unserem Gerede, sondern aus deinem Song, nämlich das Geräusch, das du vor diesem Did You Think About Love, wo du hochgehst, macht. Und ich bin nicht ganz sicher, was das ist, ob das irgendwie so du aus der Kehle so da rauskommt. Erklär mir kurz, was da in diesem Song passiert.
Ich muss dich da irgendwie so einmal so hin.
Du kommst vor dem Did, bevor das Wort anfängt, macht dein Körper, macht deine Stimmbänder irgendwas.
Es versucht sich da hin zu katapultieren, glaube ich, ja, weil man sonst nicht so hochkommt, versucht so den Tritt zu machen, ja, und da so hochzukommen. Genau. Fand ich auch. Ja, fand die auch sehr gelungen, die Folge tatsächlich. Als ich die dann so geschnitten habe und sowas, dachte ich, ey, da war echt ein ganz guter Flow drin, so hat Spaß gemacht, ja. Und zwar witzig halt, also genau, da hat man dann wieder, hatte ich wieder neue kreative Energie zu sagen, okay, einen Abend setze ich jetzt hin, machst einen Bonn-Song. Und ja, und dann muss es aber auch wieder raus aus dem System. Okay, dann ist es jetzt abgehakt, James Bond. Gut, das Thema kommt dann irgendwann nochmal auf uns zu. Genau, ich war in Venedig. Jetzt waren wir schon auf dem Downer-Talk raus, aber da kann ich auch nochmal sagen, dass ich da echt schlechte Laune hatte die ganze Zeit. Man hat es, glaube ich, halb gemerkt, also so in den Insta-Stories und so. Das Festival war ja ein bisschen tricky organisiert. Man musste ja, wie gesagt, 3 Tage im Voraus die Tickets buchen, und zwar auch immer zu der Zeit, wo die Filme gerade laufen. Also wenn du Mittwoch um 18 Uhr einen Film sehen wolltest, dann musstest du den halt 3 Tage vorher um 18 Uhr dann buchen, und dadurch musste man quasi ja sich wie 1000 Wecker stellen auf dem Handy, um dann immer zu wissen, jetzt musst du wieder auf diese Plattform. Ich habe mich dann irgendwann einfach so ein bisschen entfernt von diesem Prozess und gesagt, gut, das ist mir auch ein bisschen zu blöde. Ich gucke jetzt mal, was ich sonst noch so bekomme. Ich habe ein paar Sachen gesehen, aber nicht so viel. Aber ich habe gemerkt, so nach der Pause, die lagen einfach nicht so gut, die Festivals. Also das Cannes war dann die Pause, dann wieder so Festival, weil beim ersten Jahr Venedig dachte ich so, oh geil, diese Stadt und alles so cool. Und beim zweiten Mal dachte ich jetzt, du bist wie so im Museum gefangen und irgendwie siehst du so im Hintergrund, wie einfach Geld verbrennt die ganze Zeit. So, wo gibt's jetzt? Fährt mal rum und keine Ahnung was. Und irgendwie, dachte ich oft da auch so, ah, ich wäre eigentlich gerne lieber zu Hause, und bin jetzt echt in so eine super positive Phase auch jetzt zurückgekommen, als ich wieder zu Hause war und mein Ding hatte und selber Essen machen konnte und keine Ahnung und hier so in Leipzig bin. Also ich bin auch stolz darauf, das durchgezogen zu haben. Ich fand cool, dass so viele Leute aus dem Discord diesmal zu Gast waren und sowas. Aber genau, das war auch ein bisschen heavy, und da kann ich euch nicht so viel von sagen, was sagt das jetzt für die Filmwelt, weil ich habe echt wenig gesehen. Also so wenig habe ich noch nie auf einem Festival gesehen wie jetzt in Venedig. Aber auch selber gemerkt, boah, ich finde 10 Tage echt eigentlich zu lang, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, man ist da zu lang eigentlich. Also eine Woche würde eigentlich reichen, finde ich. Ja,
ja, ich habe mir auf jeden Fall auch nur hier aufgeschrieben, klang stressig. So in der Außenperspektive wirkte das nicht wie Spaß. Es wirkte nicht wahnsinnig unterhaltsam. Und ich hatte auch das Gefühl, ihr wart mit den Filmen in der Summe auch eher unzufrieden. Also das war mein Eindruck, nicht nur jetzt von euch, sondern so kollektiv von der Kritikerschaft. Das Filmangebot schien jetzt nicht gänzlich umzuwerfen, obwohl da wohl so viel Rückstau eigentlich ja sein müsste. Obwohl im Fall von Venedig war es ja vielleicht gar nicht so, weil man ja stattgefunden hat.
Ja, genau. Habe ich auch so wahrgenommen wie du, dass viele Leute nicht so begeistert waren. Und eben durch diese Häufung der Hollywood-Produktion am Anfang ist man da so hinterhergehechelt und hatte dann so eine große Leere, die nicht so richtig aufgefüllt wurde durch irgendwas, wo vielleicht ehrgeizigere, verrücktere Filme halt vielleicht auch hätten laufen können, als sie da dann gelaufen sind, von dem, was ich so gehört habe, genau. Und das ist jetzt halt so ein bisschen auch die Frage, wie geht's damit weiter? Also das war natürlich jetzt toll für mich und großes Ereignis jetzt auch so im Leben, nachdem man auch jetzt auch schon länger verschiedene Filmpodcasts macht, dann wirklich auf der Berlinale in Cannes und in Venedig gewesen zu sein, also den größten europäischen Filmfestivals und auch welche der größten der Welt. Mhm. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das jetzt immer so weitergeht jedes Jahr, ne? Also auf jeden Fall ist das halt auch kein Urlaub. Also man ist dann halt auch die ganze Zeit am Rödeln. Und das muss man dann einfach mal schauen, wie es im nächsten Jahr ist. Ich glaube, Cannes würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und Berlinale bietet sich auch an, denke ich. Venedig muss man mal gucken. Vielleicht hat man auch wieder mehr Bock, wenn es entzerrter ist. Normalerweise, es kann ja im Mai und Venedig eben dann im September. Aber schauen wir einfach mal. Könnt ihr natürlich auch sagen, wieso diese Festivalberichterstattung für euch ist. Und trotzdem machen wir noch eins. Denn Patrick Holzapfel hat uns eingeladen auf die Biennale nach Wien.
Ja, beziehungsweise er hat uns bei den Presseleuten empfohlen und uns nahegelegt. Und dann haben wir indirekt über ihn natürlich diese Empfehlung bekommen. Was ich ganz unterhaltsam finde, weil ich glaube, ich habe Patrick Holzapfel das erste Mal 2016 auf dem Filmfestival in Hamburg getroffen. Und er sagt ja dann irgendwann auch zu uns, also ich war damals mit meinen Longtake-Kollegen unterwegs, was macht ihr eigentlich hier auf dem Festival? Kommt doch nach Wien, das ist viel besser. Und da war diese inoffizielle Einladung irgendwie schon im Raum und jetzt hat er die Möglichkeit, die zu konkretisieren an uns eben und deshalb werden wir, ja genau, zur Biennale fahren. Zumindest du und ich für den Anfang des Festivals und ich werde dann versuchen, noch ein bisschen länger zu bleiben, gell? Du bleibst vom 21. bis zum 24. Oktober voraussichtlich.
Genau, das ist vom 21. zum, was, 31., ne? Also diese auch wieder so typischen,
genau,
10 Tage. Und ich habe gelernt aus Venedig und dachte, okay, klingt spannend, aber 10 Tage kann ich mir das nicht geben. Und stattdessen gedacht, ah, du warst ja gar nicht richtig im Urlaub dieses Jahr. Dann fährst du einfach danach weiter in Urlaub. Und deswegen genau sind wir am Anfang da. Das heißt, in der Woche wird es dann eine Folge da wahrscheinlich geben mit uns und Patrick wahrscheinlich oder so. Und dann, genau, kannst du schauen in der nächsten Woche, ob du noch eine Folge machst oder zwei oder was du machen willst. Also ja, das heißt, diese beiden Wochen sind dann für die Biennale geblockt. Finde ich theoretisch ein bisschen viel, jetzt noch ein Filmfestival machen, das nochmal 2 Wochen quasi Cuts nimmt, aber durch diesen Urlaub macht es halt einfach Sinn, das so zu machen. Und es ist auch nochmal interessant, was ihr zu Filmen sagt, die wir vielleicht schon im anderen Festival-Podcast mal besprochen haben, dann nochmal eine Meinung zu hören, weil das ist ja auch eher so ein Potpourri, ne, aus Sachen, die schon gelaufen sind und ein paar neue gibt's, glaube ich, auch.
Ja, das, was man vielleicht dann ein B-Festival nennen würde, kein A-Festival, das die ganzen Premieren zeigt, sondern eben so ein sammelndes, aggregierendes. Aber das ist natürlich auch nicht ganz richtig, weil es ja durchaus auch sehr viel eigene Schwerpunkte und sehr viel eigene Akzente gibt, also auch in den Retrospektiven und in den Sonderreihen und so. Also das ist ja nur ein Festival mit einem klaren Profil. Ich meine, wenn du die europäischen Festivals dann alle durchhaben möchtest, fehlt natürlich noch San Sebastian, dann fehlt natürlich noch Locarno. Ich glaube, dann hat man so die größten, vielleicht Karlsbad noch, das scheint mir auch eher im Kommen zu sein. Da hast du bald deine Checkliste voll.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich die voll machen muss, aber ja, dann müssen wir natürlich nach Sundance und Toronto und sowas. Also es wäre natürlich lustig, ja, die noch so
auf eine Liste zu schreiben. Ich glaube, das ist dann nochmal teurer.
Und sich nochmal genau anzuschauen, wie das da so ist. Aber genau, das muss man dann einfach sehen und das werden wir einfach mal so ein bisschen schauen, wie es ist, wie es klappt und wie wir das machen dann im nächsten Jahr. Genau, so viel, glaube ich, zu diesen ganzen Planungssachen. Lukas, heute ist Wahl. Wir kommen am Sonntag raus. Heute wird in Deutschland gewählt einerseits und andererseits ein Jahr Katz Discord. Am 26.09. wurde der Katz Discord gegründet, 2020. Das heißt, auch falls ihr alle noch nicht im Discord seid, ihr könnt da rein, ihr habt einen Link dazu bekommen. Falls ihr den irgendwie, also den sieht man dann, wenn man unterstützt hat, dann kommt da diese Nachricht. Falls ihr den nicht mehr habt, könnt ihr mir nochmal schreiben. Und das fand ich nochmal krass, also dass das jetzt ein Jahr ist und so viel schon passiert ist, also dass ihr schon im Venedig-Podcast Leute gehört habt, die bei uns im Discord sind, die mit uns schreiben, dass da Bücher gelesen wurden, Top-Listen gemacht wurden, Sonntagsfilme geschaut, Festivalplanung zusammen, ey, ich bin gerade da und da, welchen Bus muss ich nehmen und sowas, habe ich da ja auch viel reingeschrieben und dann Antworten bekommen, also ich finde, es ist schon krass, wie viel mehr man auch so doch von der Filmwelt, Kulturwelt in Deutschland eigentlich so mitbekommt über den Discord, die Community und das, was da so geschrieben wird, ist, also es kommt mir auch so vor, als wäre das, gäbe es jetzt schon lange, aber ja, ein Jahr lang und es ist schon echt viel auch da passiert.
Ja, tatsächlich. Ich finde das auch ganz bemerkenswert, welche Eigendynamiken da immer sind, welche Kreativität und welches eigene Interesse sich da eben auch entwickelt. Also auch ganz natürlich weit fern oft von unserem Input und so. Das ist ja nicht so, als wäre das einfach nur ein Spiegel von dem, was wir tun, sondern das entwickelt eben eigene Kräfte und das ist immer wieder sehr schön zu sehen. Und auch ich habe ja jetzt nun über die Zeit Leute auf Festivals getroffen und so. Also ich war jetzt ja gerade zum Beispiel in Karlsruhe auf dem Terza Vision und habe da auch Katzhörer gehört und auch mit denen aufgenommen und so. Also ich finde schön, wie das sich einfach als Idee dann fortschreibt durch Menschen.
Ja. Total. Und genau, auch gute Feedbacks schleifen. Ich habe da auch schon mal so einen Talk gemacht, was so bei Katz abgeht und so. Und ja, man kriegt auch viel mit. Also und das beeinflusst natürlich auch total die Folgen, also was ihr da vorher reinschreibt und so, was danach als Feedback reingeschrieben wird und so weiter und so fort. Ab und zu, manche Kritik muss ich ausblenden. Also wenn da steht, ja, hättet ihr mal noch über den Film gesprochen und die Folge war ein bisschen kurz und sowas, weil ich muss eher bei mir reingehen und sagen, du musst das so machen, wie du es machen kannst. Lass dich nicht zu doll beeinflussen, wir hatten keine Zeit mehr dafür. Aber normalerweise ist es ja meistens alles positiv oder konstruktiv kritisch, ja.
Was und mich
vor allem auch viele guten Inputs halt in bevor wir die Folge machen. Also da wurde ich schon wirklich oft auf Sachen gestoßen, wie, ey, da gibt's noch den Text oder das und das und so. Und das ist super hilfreich.
Nee, was ich noch fragen wollte, ist, was das jetzt genau mit der Wahl zu tun hat. Also das musst du mir kurz noch die Überleitung erklären.
Ja, das ist einfach auch heute. Ich habe nur so geguckt. Also das ist beides. Und wir hatten ja, ich habe mich da halt nicht reingelesen. Ich weiß nicht, ob du dazu einen Satz sagen willst, denn die Parteien haben ja auch gesagt, was so ja, der Stellenwert des Kinos und des Films bei ihnen ist. Und ich glaube, die Union hat sich da wie immer relativ blamiert, oder?
Na gut, ich meine, ähnliche Formate, ähnliche Abfolgen gab es ja auch in verschiedenen anderen Podcasts, zum Beispiel bei Vollbild. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt alles nochmal im Detail durchgehen müssen, aber
Das
ja,
fand ich ganz gut, diese Werbespot-Analyse, die Vollbild
ja,
gemacht
sie
hat,
hatten
ja.
davor ja auch schon eine Reihe, wo sie in den Programmen gelesen haben, um zu gucken, welche Rolle dort das Kino spielt. Aber die Initiative Zukunft Kino und Film hat eben aktiv angefragt und die längeren Antworten veröffentlicht und dann nochmal verdichtet halt in so einer praktischen Infografik, die jetzt durch die sozialen Medien geht. Und wenn ich so auf die gucke, ist mein Eindruck auch, ja, der Einzige, der sich in irgendeiner Form scheinbar für Kino, für Film interessiert und das nicht nur so als, ja, mit so einem mäßigen Interesse und vielleicht im besten Fall noch als Diskursraum begreift, ist die Partei Die Linke. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man daraus jetzt dann Wahlentscheidungen vielleicht ableiten soll. Und ich glaube, ein Themenwähler, ein One-Issue-Voter, der nur nach dem Kino guckt, der würde damit auch nicht glücklich. Also ich denke, das ist ganz gut, dass sowas gemacht wird und dass es auch, sagen wir es mal so, Leute gibt in Deutschland, die filmpolitisch denken, weil ich habe immer noch das Gefühl, das findet sehr wenig statt. Also es gab dann mal so Sachen wie eine vierteljährliche Kolumne im Spiegel oder so, also bei Spiegel Online. DE von, wie heißt der, nicht Lukas Förster, sondern Frederik Jäger, genau. Aber insgesamt ist das ja nun einfach sehr dünn. Das beschränkt sich dann auf Branchenpublikationen und alles, was davon in den öffentlichen Raum tritt und sich fragt, hey, was passiert da eigentlich? Das halte ich für sinnvoll. Also angucken kann man sich das auf jeden Fall mal. Ich glaube, das ist ja aber auch bei uns auf dem Discord-Server als auch in den sozialen Medien genug rumgegangen, als dass wir es jetzt nicht mehr noch im Detail nachsprechen müssen.
Genau, so formulieren wir das. Das gab es schon nur anders, aber ich packe euch den Link nochmal in die Shownotes.
Genau.
Venedigkammer, Wien haben wir. Eine Sache vielleicht noch, wir machen mit Patrick Holz Apfel eine Folge zu Abbas Kiarostami, denn wir haben ein Sponsoring zum ersten Mal bei Katz und zwar finanziert uns die La Cinéthèque, diese Streaming-Seite, ein Special, Mini-Special vor der Paywall. Das wird so 2 Stunden lang gehen. Wir sprechen über Wo ist das Haus meines Freundes? Ten und wie heißt der unter dem, hinter dem Oliven?
Durch den Olivenhain.
Ja, sprechen wir über den?
Ich glaube, du hast es doch.
Ich guck mal kurz auf Instagram, da habe ich schon mal gepostet. Auf jeden Fall sprechen wir über 3 Filme von Abbas Kiarostami, denn die La Cinéthèque hat diese Sachen alle neu restauriert bei denen im Programm. Und ich fand das eigentlich so eine ganz, also die sind an uns rangetreten, irgendwie so, dass es die gibt. Und was die so machen, ist ja eigentlich eine französische Seite, die es auch schon länger in Deutschland gibt, die jetzt so ein bisschen gerebootet wurde. Und deswegen gibt es quasi genau für alle frei so ein Special zu diesen Themen und diesen Film. Der Geschmack der Kirsche ist natürlich der Film, über den wir noch sprechen. Und genau, das auch noch mal kurz. Hier angekündigt wird's dann
Ja, ich
geben.
glaube, der Gedanke da ist, glaube ich, sowas wie der deutsche Criterion Channel zu werden. Das schien mir bei dem Angebot, das ich da sehe, das dezidierte Ziel auf jeden Fall.
Und was die so ein bisschen machen, und da müssen wir auch in der Folge am besten drauf eingehen, was interessant ist, die gucken, also die fragen Regisseure und Regisseurinnen nach ihren so Top-Listen, Top-Filmen und besorgen die dann. Und dann kannst du quasi bei jedem Film, der da ist, sehen, wer hat den empfohlen. Also war das Agnès Varda oder weiß ich nicht, Simon Yang zum Beispiel oder so. Und da kann man dann auch vielleicht noch mal in der Folge so ein bisschen drauf gucken, wer hat das eigentlich empfohlen und wie sind die eigentlich da hingekommen. Genau.
Ja, ich glaube, das ist ja auch etwas, für das wir oft appellieren, für Kuration im Streaming-Bereich. Nicht ein beliebiges oder algorithmisches Nebeneinanderstellen, sondern das Gefühl, da sind bestimmte Ordnungsprinzipien, die uns als Zuschauer ermöglichen, halt auszuwählen oder uns Empfehlungen nahelegen. Also das finde ich auf jeden Fall jetzt auf den ersten Blick schon mal etwas sehr Reizvolles.
Genau, ist das erste Mal natürlich, dass es sowas wie Werbung bei Katz gibt. Das müssen dann alle schauen, wie wir das so finden. Gerade so Werbung aller so branded Content und sowas ist natürlich was, was man gerade immer ein bisschen kritisch sieht. Wir können nur sagen, wir hätten auf Abbas Kiarostami eh mega Bock gehabt. So, und deswegen ist es einfach cool, dass sich sich das so ergibt. Außerdem ist es so, dass wir in den Specials ja ganz oft sowas sagen wie, ja, die Filme musste man alle jetzt irgendwo sich besorgen, denn die gibt's alle nicht. Das ist auch mal cool, dass wir quasi sagen können, okay, die sind da alle, ihr könnt die alle anschauen und so weiter und so fort. Deswegen wirkte das auf mich erstmal wie so eine Win-Win-Situation, aber das, genau, müssen wir uns dann mal
anschauen. Ich glaube aber auch, wir haben ein Publikum, das ausreichend kritisch ist, um da als Whistleblower zu fungieren. Wenn da jemals der Eindruck entsteht, wir würden uns, also was heißt, wir wären käuflich, das sind wir ja nun natürlich auf jeden Fall, wir sind ja auch, wir arbeiten und so weiter, aber wir würden unsere Inhalte, unsere Position oder was auch immer Werte sind von Cuts in irgendeiner Form verraten oder verändern, dann freuen wir uns natürlich immer über das Feedback. Was heißt, wir freuen uns darüber, wahrscheinlich in dem Moment sind wir nicht begeistert, aber ich glaube, dass wir eine ausreichend kritische Hörerschaft haben, und um uns da auf dem richtigen Weg zu halten auch.
Genau, kommt mit den Fackeln und mit den Mistgabeln, sonst...
Das werde ich so bereuen, ja, diese Aufforderung ausgesprochen zu haben, wenn dann die Leute uns zerfleischen.
Ja, schneide ich alles raus. Okay, wir hatten gar nicht so große, fette News, die wir zu besprechen. Ach, nochmal ganz kurz, so, Mailback, ne, ein bisschen neu jetzt. Wir sprechen hauptsächlich über Artikel, Sachen, die wir gelesen haben, und auch ein bisschen über eure Fragen. Ihr könnt die immer stellen, entweder per mailcuts@yahoo.com oder im Discord. So ein paar Fragen haben wir hier auch nochmal ausgewählt, aber es gab jetzt nicht so die großen News in der letzten Zeit, die wir jetzt besprechen wollten. Oder die News sind schon so alt, dass wir dachten, okay, vielleicht muss jetzt nicht nochmal auch noch unsere Meinung zur Amazon-Diversity-Richtlinie rausgehauen werden. Deswegen dachten wir uns, lass uns doch mal was ganz anderes machen. Lass uns doch mal über Robert Bressons Notizen zum Kinematografen sprechen. Das ist ja so, ja, ein sehr berühmtes Buch über Filme machen, wie man überhaupt das Kino sieht, eben von Robert Bresson, 1975. erschienen. Und das sind eigentlich so, genau, verschiedene Aphorismen eigentlich zum Kino, also wo er so sein gesamtes Wissen, seine Learnings vielleicht so zusammengefasst hat, aber es ist auch so ein bisschen wie Orakelsprüche, die erst gedeutet werden müssen. Und ich hatte davon schon mal auch im Discord mitbekommen, ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen und dachte mir, wir können ja einfach mal so uns jeder so drei rauspicken und mal die hier vortragen und uns fragen, was er uns damit sagen will. Kanntest du das schon vorher? Wie war das für dich, es jetzt nochmal zu lesen?
Ja, du hast ja schon ganz richtig gesagt, das ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 1975. Ich glaube, 77 ist das erste Mal ins Englische übersetzt worden. Und es sind natürlich Texte überwiegend aus den 50ern. Und auch das beschreibst du ganz richtig, ist so eine Sammlung von Bonmots, die oft fast so ein bisschen was Lyrisches haben. Ich glaube, der naheliegendste Vergleich wären vielleicht so die Koans aus dem Zen-Buddhismus. Also es sind oft fast so kleine Rätsel, so widersprüchlich paradox angelegt, die man selber entschlüsseln muss. Und dann hat man davon einen gewissen Wert. Und ich finde die ganz interessant, einfach jetzt so beim Wiederlesen des Buchs, wenn man jetzt auch vielleicht noch ein bisschen besser vertraut ist mit Bresson, als man das damals war, ist, wie nah sie tatsächlich an dem sind, was er macht, und wie sie auch das Filmische von Bresson widerspiegeln. So dieses Gefühl, da entstehen Emotionen aus Neutralität, ganz starke Effekte aus Zurückhaltung und, auch das sollte man vielleicht noch erwähnen, Transzendenz aus Materialismus oder Spirituelles aus der Materie, weil man immer das Gefühl hat, das sind so verschiedene Ebenen, die da so übereinander gelegt werden. Und all das ergibt halt einfach so quasi seinen Stil, auch dass die so kurz angebunden, so knapp, so minimalistisch einfach sind. Also das finde ich halt tatsächlich ganz bemerkenswert. Und ich glaube halt, das Interessante fängt ja schon beim Titel an, bei den Notizen nicht zum Kino, sondern zum Kinematografen. So eine der wichtigen Unterscheidungen, die er halt tatsächlich vornimmt. Dass das Kino, das für ihn irgendwie nur das abgefilmte Theater ist, und der Kinematograf, das Graf sagt es ja schon, das ist das Schreiben. Vielleicht ist das, erinnert uns das so ein bisschen an den Kamerastylo von Alexandre Astruc, der später dann mit die Autorentheorie geprägt und begründet hat. Aber es geht ja irgendwie um Schrift in Bildern und Tönen. Also eine eigenständige Kunstform, die ganz stark aus der einzelnen Person herausfließt. Und ich glaube, das merkt man schon auch, dass das in diesen Texten drin ist. Was ich natürlich lustig finde, sind auch so, dass das ja, wie gesagt, eine lyrische Qualität ist, dass manche Sachen einen auf einmal so anschreien. Also, dass manche Sachen einfach in Caps Lock sind.
Aber man denkt ja auch sofort, das sind die wichtigen Sachen, ne? So,
ja, aber ich finde, was ich jetzt beim Lesen gedacht habe, war, es ist unheimlich nah an moderner Kommunikation irgendwie. Das könnten auch alles Tweets sein. Und Er hat sogar Non-Mentions. Er hat ganz viele Sachen, wo dann X eingesetzt wird für den Namen eines Regisseurs. Und er sagt dann ja, okay, dessen Film ist halt auf diese und jene Weise gescheitert. Mhm. Aber es ist wirklich nah an der modernen Non-Menschen. Also ich finde, Bresson passt eigentlich ganz gut in unsere digitale Wirklichkeit, in unsere Gegenwart.
Total, finde ich auch, ja. Und ich bin mit ihm überhaupt nicht vertraut. Ich kenne keinen seiner Filme. Und deswegen ist es natürlich interessant. Da kann ich jetzt glänzen, also mal ganz neu aufzunehmen, ohne quasi jetzt zu wissen, wie verweist es. Er redet ja sehr viel über Modelle, ne? Also seine Darsteller und Darstellerinnen. Man kann natürlich so Rückschlüsse ziehen, wie die Filme wahrscheinlich sind. Sag mal, war Haneke von Bresson so
beeinflusst? Haneke ist weltweit größte Bresson-Fanboy Number One. Also der hat sich den Namen auf den Hintern tätowieren lassen. Interessanterweise arbeitet er, glaube ich, gar nicht so stark mit dieser Modelltheorie. Ich glaube, das ist schon so immer der aufdringlichste, der offensichtlichste Punkt so seines ganzen filmischen Schaffens. Er arbeitet nur mit Amateuren, er arbeitet mit keinem Schauspieler mehr als einmal und es geht ihm immer darum, dass diese Leute nichts ausdrücken im klassischen Sinne, dass die nicht gestikulieren, dass die nicht viel spielen, sondern dass die einfach Menschen sind, Gesichter, die halt gerade durch ihre Stille, durch ihre Unbewegtheit und durch ihren mangelnden Ausdruck in der Stimme besonders viel nach außen tragen. Also ich glaube, das ist ja auch, was ich gerade schon gesagt habe, aus der Ausdruckslosigkeit entsteht bei Bresson Emotion. Und es ist immer so eine Art merkwürdig spiritueller Prozess, sagen wir so was Emergentes, wo es herausspringt aus etwas, das genau das Gegenteil meint.
Ja, und da hat man das Gefühl natürlich, dass sich auch in diesen Aphorismen die Themen immer wieder holen, dass immer wieder das Gleiche vorkommt oder man das Gefühl, er versucht jetzt nochmal neue Worte für das zu finden, was er da eigentlich macht oder was er gelernt hat, gerade dieses in den Zwischenräumen den Sinn zu finden, in dem Zusammenspiel der filmischen Mittel, die man hat und auch in dieser Ausdruckslosigkeit halt gerade den Ausdruck zu finden. Darum geht's oft. Das hat oft sowas, so eine Art von Negation eigentlich, ne, dass man gerade das schafft, dadurch, dass man es eben nicht offensichtlich macht, sondern ja, vielleicht durch die Hintertür oder so. Also ich finde, das ist auch eine starke, man kann es auch so krass immer noch als heutige Kritik eigentlich an Hollywood, dem Starsystem, total, den Oscars oder sowas lesen. Ne? Also wenn wir sowas wie Overacting oder so besprechen, das ist auch was, wo er sich natürlich total gegen ausspricht. Ne? Also ja, aber da können wir mal gucken, vielleicht haben wir auch was dazu.
Beziehungsweise, also ich glaube, ihn stört wahrscheinlich, also natürlich würde ihn auch das Chargieren stören, aber ich glaube fast mehr noch, ist er irritiert von so einer Grundannahme von Naturalismus. Dieses Gefühl, dass man da irgendjemand wird und dass da aber auch schon feststeht, wer man wird, dem man sich nur anzugleichen hat. Er ist ja wahnsinnig frustriert mit dem Gedanken des Theaters im Kino. Also ich glaube, er sehnt sich immer nach dem Kino als einen Ort der Reinheit, das frei ist von anderen Kunstformen. Und das größte Feindbild ist ihm da das Theaterhafte, das klassisch ausdrückende Schauspiel halt. Also ich glaube, dieser merkwürdige Bruch von jemandem, der total übertrieben spielt so oder vielleicht so brechartig aus seiner Rolle heraustritt, ich glaube, das ist nicht seine Methode, aber ich glaube, das ist ihm näher als diese Vorstellung von Hollywood-Naturalismus, die das als so eine Wahrheit verkauft.
Mhm. Und das ist ja der Witz, dass das Kino natürlich trotzdem ja so ein Ort ist, an dem so viele verschiedene Kunstformen, die es ja schon gibt, zusammenkommen. Also wie das Schauspiel, das Bühnenbild, das Bild an sich, die Fotografie, ne, der Soundtrack und so. Und dann trotzdem dieses genuin eigene zu schaffen. Und da hat man auch so das Gefühl, da versucht er dann immer so auch die Worte zu finden. Wollen wir mal uns gegenseitig, wir wissen nicht, welche wir ausgewählt haben. Es wäre natürlich witzig, wenn sie sich doppeln würden. Ja. Warte, ich fange mal mit einem an, den ich sehr lustig auch fand. Und zwar, zuerst handeln. In London bricht eine Verbrecherbande den Panzerschrank eines Juweliergeschäfts auf und raubt Perlenketten, Ringe, Gold, Edelsteine. Sie finden dort auch den Schlüssel des Panzerschranks eines benachbarten Juweliergeschäfts, das sie ebenfalls plündern. Und dieser Panzerschrank wiederum enthält den Schlüssel des Panzerschranks eines dritten Juweliergeschäfts, in Klammern Zeitungen. Ich habe mich natürlich gefragt, was will er uns damit sagen? Ich habe das Gefühl, einerseits kann man das, er hat ja das auf diese Idee vom Suchenden, so dass man durch den Zufall, also oft hat er auch sowas wie das Unerwartbare erwarten, dass durch den Zufall, durch das Wiederholen der Szene auf einmal irgendetwas rauskommt, was so eine Art von Wahrhaftigkeit ist. Und ich habe es einerseits so gelesen als diese Idee, dass man erstmal nur eine Sache will oder so einen Pfad geht, der vielleicht funktioniert, und damit knackt man den Panzerknacker auch, und das ist schon wieder der Schlüssel zum nächsten vielleicht drin. Also das, was man gar nicht gesucht hat, also man will ja eigentlich nur die Juwelen, birgt vielleicht schon wieder das, was einen auf eine neue Idee bringt, an der man dann weiterarbeiten kann.
Total. Gleichzeitig ist das natürlich auch irgendwie ein komisches Gefühl, weil man möchte ja wahrscheinlich eigentlich nicht ewig Verbrecher bleiben. Wenn man ewig weitergelangt wird von einem Ergebnis zum nächsten, da liegt für mich auch irgendwie so ein komischer Zwang drin. Also ich glaube, es ist natürlich auch lesbar als etwas, wo es darum geht zu sagen, ja okay, sei doch irgendwann mal zufrieden. Mhm, ja. Auch wenn dir das Angebot gemacht wird, du verlierst vielleicht irgendwann aus dem Blick, was das Wesentliche ist, nämlich hier die Diamanten, die das Geld oder was auch immer in dem Panzerschrank war, und beginnst dann irgendwie mit den Angeboten, die dir gemacht werden, ja, auf so eine Wild Goose Chase zu gehen. Also ich glaube, es ist auch zu sagen, nicht jedes Angebot, nicht jede Möglichkeit, die sich ergibt, muss genutzt werden. Man kann auch manchmal in einem bestimmten künstlerischen Zustand verharren halt. In einem Bild zum Beispiel auch.
Ich weiß nicht, ob dieses Zeitung in Klammern heißt, er hat das aus Zeitung oder sowas. Also gab es tatsächlich diesen Fall oder so. Klingt aber nicht so eigentlich.
Möglich,
ja. Aber könnte oder sein. Genau, dieses Verbrecherhafte könnte natürlich auch so eine Kritik an Hollywood sein. So, okay, jetzt hat's einmal geklappt quasi, dann knacken wir direkt den nächsten Schrank auf, wo auch wieder nur das Gleiche drin ist, so ungefähr. Also man könnte es so negativ lesen oder eben positiv auf sich selbst bezogen, weil da ja oben steht, zuerst handeln. Und zuerst ist dieses Kursive. Also zuerst mal den Schrank aufbrechen und das machen und quasi einer Fährte nachgehen, die man hat, und eventuell befindet sich darin dann schon wieder die nächste Idee, die was anderes ist. Aber klar, das Andersartige ist natürlich nicht da, weil das alles nur die gleichen Panzerschränke sind. Ja.
Aber ich finde hier auch nochmal bemerkenswert, dieses Buch ist ja so eine kuriose Mischung, das habe ich versucht schon anzudeuten, aus ganz konkreten handwerklichen Anweisungen, dem ganz prosaischen und dem hochpoetischen. Und das steht für ihn immer in Verbindung halt, das ganz simple Materielle. Und das sieht man in diesen Filmen auch total. Ich denke an Pickpocket, wo es ganz viel um einfach die präzise Arbeit des Taschendiebstahls geht, um die Bewegung und dadurch dann eine besondere Stimmung irgendwie allein schon entsteht. Eins, was ich mir als erstes rausgesucht habe, hat Bezug zu dem, was wir schon besprochen haben, nämlich diese Modelltheorie, das Schauspiel. Ich mag dieses Zitat: Der Schauspieler, der seine Rolle studiert, geht von einem vorher vorhandenen Selbst aus, das nicht existiert. Und wenn wir uns die Geschichte des Hollywood-Schauspiels angucken und auch Sachen wie den verschiedenen Methoden, die gelernt werden, die Method und so, dann geht es ganz oft darum, dass bestimmte Überzeugungen von irgendwie so einem libertären Hippie-Amerika, von so einer Selbstfindungskultur plötzlich dann normativ übertragen werden in Schauspiel. Plötzlich geht es darum, sein wahres Ich zu werden, authentisch zu werden, selbst zu werden. Und das zieht sich ja bis heute durch das Schauspiel. Unsere Wirklichkeit ist eine Vorstellung davon, dass wir zu uns selbst durchdringen. Nun haben wir natürlich auch ganz viele Theorien, gerade auch aus der Psychoanalyse und so, die uns sagen, hey, vielleicht ist das gar nicht so einfach mit dem wahren Selbst. Mhm. Vielleicht existiert das ja gar nicht. Vielleicht ist auch die Summe unserer Oberflächen, unserer Masken irgendwie das, was wir eigentlich wirklich sind, was wir in diese Illusionen hineinlegen. Und ich finde schön, dass er sich dem verweigert, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass Schauspiel auch sehr begrenzt dadurch werden kann, wenn nur noch die eigene Erfahrung da drin ist. Weil das, wie schon gesagt, von was Festem ausgeht, das wir sind. Aber vielleicht ist ich ja auch etwas wahnsinnig Fluides, das sich permanent verwechselt und verändert. Und dass wir vielleicht im Schauspiel genauso sein sollten im Idealfall, dass das auch etwas vielleicht viel Fluideres, Fließenderes ist als das, was wir oft so erleben halt.
Ja, er scheint beides nicht, also von dem, was ich jetzt abgelesen habe, ohne die Filme zu kennen, zu wollen. Er scheint nicht zu wollen, dass die Leute irgendwie nur sich selbst oder ihre Person heraustragen und irgendwie acten, gleichzeitig auch sich so komplett in so andere Figuren reinzudenken, Method Acting mäßig. Also er sagt in irgendeinem von diesen Sprüchen auch, ja, man soll gar nicht spielen. Und das fand ich irgendwie so interessant. Also diese Kritik auch an diesem Begriff des Schauspielens. Und wir haben ja so manche, ich würde sagen, Ryan Gosling ist da so der am ehesten im heutigen Kino vielleicht dafür steht, die man extra ja gecastet hat für diese Fläche, die das Gesicht nur noch ist, für das sich nur noch durch die Räume eigentlich begeben, ohne irgendwie zu versuchen, sich explizit jetzt in ja, so eine andere Geisteswelt oder sowas reinzudenken. Das fand ich daran ganz interessant. Aber so richtig ableiten, wie man es dann machen soll, kann ich nicht ganz, oder wie er das versteht, ohne wahrscheinlich die Filme gesehen zu haben, wie das dann bei ihm ist.
Ich glaube, wenn du die Filme siehst, ist das nochmal sehr viel einleuchtender. Ich würde sagen, die Leute, die am klarsten, also jetzt nicht Schauspieler, sondern Regisseure, die ähnlich mit ihren Schauspielern arbeiten, bei Aki Kaurismäki merkt man, finde ich, sehr deutlich, dass er Bresson halt irgendwie als große Inspirationsquelle gewirkt hat, nur dass seine Figuren dann nicht ganz neutral sind, sondern auf so eine interessante Weise in sich ruhen. Also so nicht detachiert irgendwie, aber da ist so eine große Gelassenheit im Schauspiel, die, glaube ich, auch aus so dieser Bresson-Theorie entwickelt ist. Dann irgendwie würde ich halt sagen, der andere ist natürlich auch Schrader, der irgendwie in seinen Filmen halt 100-mal diese bestimmten Enden aus den Filmen von Bresson halt imitiert. Also der hier ja sowieso mit seiner Theorie des transzendenten Kinos oder des transzendentalen Kinos ganz oft auch auf Bresson verweist. Mhm. Und ich finde aber, bei ihm merkt man, dass die Modelle halt einfach nur in manchen Filmen so funktionieren. In dem Moment, in dem er da auf das Star System, das vielgescholtene Star System von Bresson, irgendwie, wenn er auf solche Leute zurückgreift, dann fällt das beiseite. Aber in dem Moment, in dem er so kuriosere Rollen und Schauspielerbesetzungen macht, da hat er ganz auch oft diese Situation, wo das fast so Schaufensterpuppen sind, die in so einer Welt leben. Und ich glaube, gerade wenn man von der Kälte, der Gleichgültigkeit der Gegenwart erzählen will, dann ist Bressons Theorie oft sehr hilfreich. Also ich glaube, die bringt nicht unbedingt im klassischen Sinne irgendwie positive oder fröhliche Filme hervor, sondern tatsächlich, wie auch Haneke ja ganz oft sagt, halt negative Erfahrungen, die irgendwie die Welt, die wir heute vor uns haben, negiert.
Gibt's so andere Regisseure noch, bei denen man so das Gefühl hat, da spielen die Leute auf einmal anders? Ich muss nämlich, wir machen ja unser Wes Anderson Special bald, und bei ihm habe ich das Gefühl, es ist auch manchmal so eine große Gleichmacherei, also wo fast jeder dann einfach spielt wie Bill Murray so, und man sich eher so in seinen Eigenheiten ein bisschen zurücknimmt und dann halt das macht, was Anderson quasi eigentlich will.
Das andere große Beispiel wäre für mich halt Yorgos Lanthimos gewesen. Ja. Halt bis vielleicht halt The Favourite, aber davor hat er ja auch ausdruckslose Darsteller, die gerade durch diese Ausdruckslosigkeit so die Absurdität der Gegenwart hervorheben. Dadurch, dass sie auf sexuell explizite und auf besonders gewalttätige Situationen und auf das Groteske des Alltags mit so einer Nüchternheit, mit einer Gleichgültigkeit reagieren, entsteht halt ein großer Effekt. Also ich glaube auch eher, ich weiß nicht, ob er sich explizit auf Bresson bezieht, aber für mich ist Bresson da ein naheliegendes Vorbild.
Das ist bei The Painted Bird auch so gewesen, über den ich ja mit Markus Stiegelegger diese Woche geredet habe. Kommen wir später nochmal bei dem Text von Georg Seslin drauf. Aber da hat der Junge auch, im Gegensatz dazu vielleicht auch, wie das bei Come and See zum Beispiel ist, sich auch dem verwehrt, zu doll zu overacten, zu doll überhaupt zu reagieren auf das, was er sieht. Und dadurch ist dann, glaube ich, der Effekt tatsächlich größer. Ja, wir denken immer, der Effekt ist größer, wenn jemand wirklich anfängt zu schreien, zu flennen, wenn der Schnodder irgendwie aus der Nase fließt. Aber ja, da würde ich auch ein Fragezeichen dran setzen.
Ja, ich bin da ja natürlich auch niemand, der sich klar auf eine Seite schlägt oder so. Also ich mag ja Bresson genauso sehr wie, was weiß ich, Shion Sono oder so, der ja nun wirklich seine Schauspieler so viel schreien lässt wie nur möglich, der ja irgendwie gerade dieses theaterhafte, exzessive total herausstellt. Aber ich glaube halt, es ist nützlich, dass es diese Theorie gibt und dass sich Leute auf sie beziehen kann. Was ist denn dein zweites Zitat?
Die Ideen verbergen, aber derart, dass man sie findet. Die wichtigste wird die verborgenste sein. Das finde ich irgendwie spannend, weil wir haben irgendwann auch mal die Mailback-Frage, ich glaube, wir haben die nicht beantwortet damals, aber oder diskutiert diese Fragen, wie soll denn ein Film seine Ideen kommunizieren eigentlich? Und ich finde hier das interessant, dass er irgendwie, also dass dieses Zitat oder dieser Spruch ja schon davon ausgeht, dass man mit klaren Ideen ans Filmemachen rangeht, die auch da drin sein sollen, aber die man irgendwie so verbergen soll, dass sie nicht auf den ersten Blick einem erscheinen und dann aber doch gefunden werden können. Und ich fand das witzig, dieses, die wichtigste wird die verborgenste sein. Also wir würden natürlich sagen, dass in einem Film nicht nur die Ideen sind, die da jemand vorher reingepackt hat, sondern der Film ja irgendwann für sich selber spricht. Aber ich fand's witzig, dass er trotzdem will, dass man die findet dann irgendwann, ja.
Ja, ich glaube, das hat man ja ganz oft. Also alles, was Symbolismus, was Metaphorik angeht, ist natürlich ein Verschleiern von einer Idee. Und ich glaube, es geht bei Bresson ja ganz stark auch darum, dass sich der Zuschauer konzentriert auf den Film und dass auch der Film selbst konzentriert ist auf das, was wesentlich ist. Und man müsste ja meinen, Bresson ist so minimalistisch, dass eigentlich nichts mehr verborgen sein kann. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, der offensichtlichste Fehler, den man machen kann, dass man das einfach als Oberfläche nur für sich nimmt und nicht versteht, dass es gerade in seiner vielleicht etwas simplen Konstruktion haltenden Abgrund dahinter halt eröffnet. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch, was ich oft denke, dass irgendwie so Ideen sollten ein bisschen so mindestens versteckt sein. Und ich weiß aber nicht, ob da ein kumulativer Effekt ist, ob je weiter man gräbt, desto wichtiger die Idee ist. Also da weiß ich nicht, ob ich mitgehen kann. Das müsste ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Weil ich weiß nicht, das leuchtet mir nicht ein. Wieso sollte man etwas, was man für besonders wichtig hält, noch weiter verstecken? Klar, weil man vielleicht möchte, dass da noch mehr Leistung für erbracht wird, dass die vielleicht an die herantritt, die diesen Film voll und ganz verstehen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das automatisch so ist, dass eine Idee, für die wir mehr gearbeitet haben, wertvoller ist.
Nee, ich glaube, worum es eher geht, ist, dass man versucht, die Ideen nicht so offensichtlich nur in die Dialoge zu legen. Also es ist auch ein Zitat, was mit mir resoniert, aber bei dem ich auch denke, ich mag ja manchmal diese, wie will man die nennen, Middlebrow-Filme oder sowas, also Filme, in denen auch manchmal Oscar-Filme oder sowas, wo sich dann wirklich nochmal auch die Charaktere hinsetzen und dann nochmal erzählen, worum es geht. Wo nochmal jemand, wo in The Painted Bird nochmal eine Szene ist, wo dann dieser bemalte Vogel zerfleischt wird oder sowas. Also wo dann tatsächlich, ja, wie du es manchmal sagst, Subtext irgendwie wird oder offensichtlich wird. Ich habe manchmal gerne so eine Art Anker, an den ich mich halten kann, um den Film nochmal zu durchsuchen. Ich mag das manchmal, wenn auch oft einfach auf Dialogebene über Dinge diskutiert wird. Aber ich glaube trotzdem natürlich in so einer Tradition des Erzählkinos, die ja immer präsenter ist, wo fast die Filme ja fast nur noch plotzen, also wo man sich ja wirklich irgendwann dann fragen muss, hätte es da jetzt nicht auch gereicht, das Drehbuch zu lesen? Warum muss man sich überhaupt den Film anschauen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die man beantworten sollte, wenn man einen Film macht und auch immer überlegen sollte. Es gibt auch noch so einen irgendwie, komme ich jetzt nicht mehr drauf, wie der heißt, aber, die habe ich nicht rausgeschrieben, aber fällt mir jetzt nur gerade ein. Er sagt irgendwo, wenn der Teufel in den Mund springt oder sowas, keinen Teufel zeigen, der in den Mund springt. Oder wenn im Buch steht irgendwie, die Männer sind hässlich, keine 10 hässlichen Männer zeigen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Also diese Idee, wie kann man, auch wenn man ein Drehbuch hat, die Idee, die da drin ist, haben wir auch ein bisschen bei Painted Bird drüber geredet, in die Filmform tatsächlich packen, ohne sie explizit zu machen und eher durch diese Mischung aus Bildern, Sound und sowas erklären. Ich glaube, das ist eine Frage, mit der man sich beschäftigen sollte, wenn man einen Film macht. Und umgekehrt, wenn man einen Film analysiert, sich halt von diesen einfachen Fährten auch zu lösen, ja.
Ja, ich glaube, es geht ihm da ganz stark um die Mittel des Übersetzen. Wenn er sagt, dass der Film eine Sprache ist und als genuin eigene Sprache funktionieren muss, dann ist es logischerweise möglich und nötig zu übersetzen. Ich finde, er hat da ein ganz simples Zitat, wo er halt darüber redet, dass der Wind, der logischerweise unsichtbar und nicht filmbar ist, halt als Bewegung im Wasser dargestellt wird. Also das ist halt so seine Idee, hey, es muss immer eine Übertragung geben. Mein zweites Zitat hat auch wieder mit Anstrengung vielleicht zu tun, mit einer Leistung, die erbracht werden muss, aber diesmal nicht vom Zuschauer, sondern vom Publikum. Er sagt nämlich zwei Einfachheiten. Die schlechte, Einfachheit als Ausgangspunkt, zu früh angestrebt. Die gute, Einfachheit als Ergebnis, Belohnung für Jahre der Anstrengung. Das ist ja natürlich ein bekannter Topos, so auch in der Kunstgeschichte, so der Künstler, der immer präziser wird und nachher immer mehr mit immer weniger sagen kann und der dann einfach wird, weil er einfach so eine unglaubliche Präzision hat. Also ein Beispiel finde ich zum Beispiel, Leute sagen das oft über Chuck Jones, den Animator von den Looney Tunes, der mit immeren kleinen Gesten auskam und sich bemüht immer weiter zurückgenommen hat und mit immer kleineren Sachen einen immer größeren Effekt angestrebt hat. Aber ich würde dieses Zitat noch weiter denken und sagen, das gilt für ganz vieles. Ganz viele Sachen scheitern, wenn sie einfach so als Konzept begriffen werden und dann direkt umgesetzt werden und zu sagen, wir machen jetzt einen Film, der ist besonders wholesome zum Beispiel. Da habe ich irgendwie oft drüber nachgedacht. Wir haben ganz oft heute diese Diskussion um Unterhaltung, die irgendwie besonders warmherzig ist, besonders großzügig im Umgang mit Menschen. Und ich habe dann oft das Gefühl, wenn das so unmittelbar angestrebt wird, dann scheitert das, dann fühlt sich das für mich oberflächlich und unehrlich an, dann fühlt sich das an wie Kalkulation. Wir wollten jetzt etwas machen, das im besonderen Maße beglückt und beseelt, und für mich fühlt sich das dann oft irgendwie falsch an. Und ich glaube, es ist oft so, dass man erst einen Weg gehen muss über Gemischtes, über Unfertiges, bis man halt bei irgendwie der Essenz von der Idee irgendwie ankommt. Also ich finde das auch zum Beispiel bei Härte und Gnadenlosigkeit. Ich glaube, alle, die sich hinsetzen und sagen, boah, ich mache jetzt voll den krassen, harten Film, machen etwas, das dann vielleicht lächerlich wird. Aber wenn das halt am Ende von einem langen Verfeinerungs-, auf einem langen Sublimierungsprozess steht, dann gelingt das öfter, auch nicht automatisch, aber also ich glaube, wenn sich jetzt halt Iñárritu, das darf man jetzt für das Lukas Bawenschik Bingo gerne ankreuzen, wenn jetzt sich Iñárritu hinsetzt und sagt, ich mache einen Film, der besonders klar die Grauenhaftigkeit, den Schmerz der Existenz zeigt, dann wirkt das oft sehr oberflächlich, aber wenn das, keine Ahnung, jetzt, weil wir vorhin über ihn gesprochen haben, Aki Kaurismäki hat und der das macht, irgendwie in zwei Blicken, die sich Leute, während sie rauchen, in einer Bar zuwerfen, dann ist das für mich sehr viel wirkungsvoller.
Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch, irgendwo hat Brossard auch so ein anderes Spruch, wo er sagt, ich weiß nicht genau, was das Ergebnis dann ist, aber dass man durch Weglassen halt eher die Kunst schafft und nicht durch immer weiteres Hinzufügen eigentlich. Und da würde ich auch wieder sagen, das sehen wir einfach unterschiedlich. Ne? Ich glaube, man kommt wirklich irgendwann, je länger man Filmkritik macht, einfach dahin, dass man unterschiedliche Spielarten interessant findet, also auch völlig überfrachtete Filme spannend findet oder total reduzierte, aber dass hinter diesen sehr reduzierten halt viel Arbeit ist, ne? Also wenn man manchmal hört, wie lange Jerry Seinfeld an irgendeinem Gag geschraubt hat irgendwie, der einfach nur wie hingeschissen klingt, aber der dann echt überlegt, was kann ich alles noch weglassen, wie kommt das noch über, da merkt man manchmal, dass dadurch halt, ja, vielleicht, also das nur weil es, und das ist glaube ich auch was bei der Betrachtung mit Slow Cinema und so, was mir dann auch später erst so aufgegangen ist, nur weil es irgendwie einfach wirkt, heißt es nicht, dass es einfach gemacht ist und einfach zu lesen ist, aber es heißt auch nicht, dass es unglaublich tiefgründig ist, nur weil es irgendwie, weiß ich nicht, drei Kameraeinstellungen hat und sehr lange dauert, genau, oder so. Ja,
ja, ich meine, bei Jerry Seinfeld denke ich mir, er könnte oft noch vielleicht ein paar andere Sachen hier und da weglassen, aber ich finde, ein perfektes Beispiel ist ja auch einer der Klassiker des transzendentalen Kinos, Ozu, der noch auf seinem Grabstein irgendwie das Zeichen für Leere, das Japanische, hatte und dessen Filme ja auch oft unheimlich schlicht, unheimlich minimalistisch sind und also jeder, der irgendwie Tokyo Story oder sowas gesehen hat, die Reise nach Tokio, wird einem aber dann sagen können, auch wenn da vielleicht auf den ersten Blick das Ganze sehr simpel ist und da irgendwie drei Leute in einem Zimmer sitzen, kann das einen tief berühren und irgendwie einem viel über halt das eigene Leben und die eigene Existenz halt irgendwie aussagen. Was ist denn dein drittes Zitat?
Ja, es sind eigentlich drei, die zusammengehören. Deswegen würde ich die jetzt mal hier, weil die auch irgendwie auf so drei Seiten hintereinander sind, mal hintereinander vorlesen, weil irgendwie fand ich das ganz spannend. Der erste ist, ein Bild muss sich bei der Berührung mit anderen Bildern verwandeln, wie eine Farbe bei der Berührung mit anderen Farben. Ein Blau ist nicht das gleiche Blau neben einem Grün, einem Gelb, einem Rot. Keine Kunst ohne Verwandlung. Der nächste ist, wenn ein Bild für sich betrachtet etwas klar ausdrückt, wenn es eine Interpretation zulässt, wird es sich bei der Berührung mit anderen Bildern nicht verwandeln. Die anderen Bilder werden keine Macht über es haben und es wird keine Macht über die anderen Bilder haben. Weder Aktion noch Reaktion. Es ist endgültig und unbrauchbar im System des Kinematografen. In Klammern, ein System regelt nicht alles, es setzt etwas in Gang. Und der dritte auf der nächsten Seite ist, mich um insignifikante, in Klammern nicht signifikante Bilder bemühen. Das fand ich spannend, weil das auch eine Marotte, würde ich sagen, des Gegenwartskinos ist und vielleicht auch für dem, was ich von so als Middleborough-Kino bezeichnet habe, dass man dann doch nochmal die Szene hat, in der nochmal alles erklärt wird. Das haben wir oft, ohne dass wir das immer so stark sagen, dass wir uns, dass uns das Explizite manchmal nervt im Kino und wir das Implizite wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, es kann sich bis zu so einem Gehabe entwickeln oder dann, manchmal ist mir das dann nicht so wichtig, ist da jetzt nochmal eine Szene zu viel oder zu wenig in dem Film, da kann man sich auch ein bisschen drin verlieren, aber dass wir eben eine Abfolge von Bildern haben im Kino und die auch miteinander kommunizieren und wir durch ein Bild, da kommen wir später noch zu Kahneman, geprimed sind dann für das nächste und sowas, ist vielleicht auch was, was oft vergessen wird, also bei dem wir dann sagen, okay, wir haben jetzt hier die drei wichtigen Szenen, das sind die wichtigsten Szenen im Buch, die filmen wir jetzt so ab und den Rest machen wir halt irgendwas, was da noch passiert und dass man mehr darüber nachdenken sollte, wie kommunizieren eigentlich die Bilder miteinander, denn die Leute, die das sehen, haben die anderen Bilder ja gesehen und Töne gehört und so weiter. Und dazwischen ergibt sich dann was, was nicht aus dem Drehbuch zum Beispiel rauszulesen wäre.
Ja, ich finde das ganz bemerkenswert, weil ich auch das Gefühl habe, wir haben heute eine Kultur, die oft natürlich das Einzelbild über die Montage, das Miteinander wirken, stellt. Wir haben ja auch eine Kultur, die so Sachen wie zum Beispiel One Perfect Shot als Twitter- und Instagram-Kanal
hervorhebt. Ich meine, die ganze A24-Werbung ist ja immer so. Da hat er das Gefühl quasi, die Leute sollen nur noch die Filme so machen, dass auch wirklich jedes einzelne Bild von Midsommar bitte auch auf Instagram irgendwie gepostet werden kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, das nächste sind sicher auch Trailer, die eine eigene ja, eine Eigenwirkung einfach haben und die dafür sorgt, dass es wichtig ist, so prägnante Bilder noch zu haben. Ich habe oft das Gefühl, im Festivalkino, im Weltkino, das, was Ambitionen hat, Kunst zu werden, hat man oft Filme, die haben dann ein oder zwei zentrale Bilder von Andersartigkeit, ja, die so einen Bruch erzeugen. Und man hat dann das Gefühl, okay, es geht irgendwie, es ist ein Drama, um den es irgendwie dann um drei Leute um ein Haus gibt, aber dann ist da noch ein Bild von, keine Ahnung, jemandem, der an einen Baum gekreuzigt ist oder so, zu dem immer wieder zurückgekehrt wird, der dann auch immer so das große Symbolbild des Films ist. Also das war jetzt ein willkürliches Bild, aber ich habe oft das Gefühl, dass Filme sich so von einem Bild dominieren lassen und man dann oft das Gefühl auch hat, den restlichen Film brauche ich eigentlich gar nicht, gib mir diese zwei Bilder.
Ja, das hatten Jan-Erik und ich auch besprochen. Ich glaube, als wir über Große Freiheit in Cannes geredet haben, diesen Knastfilm mit Franz Rogowski, wo es dann auch so eine ganz tolle Kamerafahrt eigentlich am Ende des Films gibt. Und sonst ist es sehr repetitiv und gleich eigentlich gezeigt. Kann man dem Film sicherlich auch zugutehalten, weil es ja um so eine immer wiederkehrende Wiederholung der gleichen Musterabläufe geht, obwohl die Zeit eben voranschreitet. Also das ist dann immer diskutabel. Aber ich denke auch, manchmal hat man so das Gefühl, ja, dann kommt halt das Gimmick noch oder so. Und es wäre interessanter gewesen, wenn wir nicht nur Gleichförmigkeit haben und einen Ausbruch, sondern sich vielleicht mehr dazwischen tatsächlich bewegt haben.
Natürlich kann das ja auch wieder ein starker Effekt sein, Gleichförmigkeit und dann ein Punktum, um das jetzt halt mit irgendwie Roland Barthes zu sagen. Aber
mögen wir schon auch oft, muss man sagen. Also wir haben bei Began natürlich drüber diskutiert. Ich meine, Mami wäre auch so ein Film, wo das ist, ne? Ja.
Bei Began ist es clever, weil es ist halt eine Stunde lang, eine Einstellung, die raussticht. Da kann man sich dann nicht beschweren, das wäre ein zu kleiner Teil. Es gibt wahrscheinlich, es gibt auch verschiedene schnelle Fassungen wieder, oder? In Pell und sowas halt. Dann gibt's bestimmt auch eine, die drunter ist. Nein, aber das finde ich auf jeden Fall ganz präsent. Mein Platz 1 ist vielleicht was ganz Naheliegendes, weil es wahrscheinlich das bekannteste Bresson-Zitat ist, aber ich habe gedacht, wir können das nicht auslassen.
Ich hasse also, es gibt Iñárritu.
Stand das da hat er sehr prophetisch.
Das also ganz komisch.
Ja. Das wäre so cool gewesen, wenn er hell sehen könnte. Hund. Nein.
Was war das damals?
was sollte das demnächst?
Ja, genau.
Nein, das bekannteste Zitat von Bresson, das auch, glaube ich, ganz oft von ihm losgelöst gesehen wird, ist: keine schöne Fotografie, keine schönen Bilder, sondern notwendige Bilder, notwendige Fotografie. Der Gedanke, dass man sich löst von der Postkarte, von der Gebrauchskunst, aber auch von sowas wie vielleicht der reinen politischen Nutzbarkeit, Verwertbarkeit, dem Propaganda-Aspekt, sondern der Gedanke, dass es vielleicht irgendwie auch, ja, tatsächlich hin muss zu einem höheren Ziel, zu einem spirituellen Ziel, zu einer Beziehung zwischen den Bildern, zwischen der Fragmentierung, die uns letztlich irgendwo hinbringt, wo wir vorher nicht waren. Kino als Portal, Kino als Übergang. Und das entsteht nicht nur durch Bilder, die beglücken und zufriedenstellen, sondern durch Stimmung, durch Zusammenspiel. Alles, was du in deinem Platz 1 gesagt hast, kommt hier ja nochmal zusammen. Und ich glaube, deshalb sind wir ja, glaube ich, mit dem, was wir rausgelesen haben, auch wenn wir unterschiedlich stark vertraut sind mit Bresson, uns ja doch sehr ähnlich, was so das Wesentliche ist, nämlich dieser Gedanke.
Mhm. Ja.
Keine schöne Fotografie, keine schönen Bilder, sondern notwendige Bilder, notwendige Fotografie.
Ja,
ich finde das immer besonders schön, wenn man das so zusammentut mit den dümmsten Bildern, die man so finden kann aus, keine Ahnung, Freddy Got Fingered oder so. Ich finde, das ist immer ein guter Gag, das irgendwie unter hässliche Bilder zu schreiben.
Ja, aber wenn man das Gefühl hat, man kann mit der eigenen Kunst sofort auch instrumentalisiert werden, ne? Dagegen sollte man sich schon ein bisschen sträuben, glaube ich, ja, auch im Filme machen. Wir haben das gerade auch öfter wieder mit dem politischen Kino oder auch mit dem politischen Festivalkino, aber jetzt auch, wo die Academy diverser wird, hat man manchmal das Gefühl, so ja, es werden eben zeitgeistige Filme gemacht, deren Themen sind auch wichtig, aber die Themen ergeben sich nicht immer implizit eigentlich aus dem Film, sondern sehr, sehr explizit und vielleicht gar nicht auch aus dem Gesamtwerk.
Ja, es geht, glaube ich, aber auch nicht nur um diese politische Konsumierbarkeit, sondern wie schon gesagt, um Konsumierbarkeit an sich, um den Gedanken, hey, ich möchte das Leuten vorsetzen und das soll nicht einfach verschwinden, das soll irgendwie bei denen bleiben. Das soll nicht einfach ein schönes Bild sein, das man sich an die Wand hängt oder das einem irgendwie so ein nostalgisches, nettes Gefühl gibt, sondern das soll irgendwas mit den Menschen machen. Und ich habe oft das Gefühl, wir haben heute Künstler, die streben viel an, aber es ist dann auch viel Ego- und Imagepflege dabei. Und man macht dann vielleicht das doch genießbarer irgendwie und der künstlerische Aspekt besteht dann nur noch daraus, das auf sich zu beziehen und sich selbst halt zu glorifizieren. Und ich glaube, darum ging's Bresson ehrlich gesagt nie so wahnsinnig. Natürlich ist das ein Mensch mit einer klaren eigenen Position, aber das ist eine Position, die letztlich auch immer auf die Selbstauflösung irgendwie abzielt. So wie ein Lehrer eigentlich immer dazu da ist, letztlich nicht mehr von uns gebraucht werden, denkt Bresson, er gibt uns Bilder, bis wir selber eigene machen können oder bis wir selber die Welt für uns erschließen können auf eine Weise, bis wir nicht mehr geführt werden halt von Leuten wie ihm.
Ja, und dieses genau, dann das Abhypen von so einzelnen Personen. Ich finde doch immer noch mal erstaunlich, wie eklatant das ist in allen möglichen Bereichen. Also wie wir diesen Star-Kult und dieses Fantum fast überall haben. Und dann ist halt, weiß ich nicht, halt dann Wong Kar-wai zum Beispiel in bestimmten Filmkreisen dann so das absolute Genie. Ich meine, wir beide schätzen ihn ja auch sehr. Oder du hast dann sowas wie, dass dann Florence Pugh ist in 3 Filmen und auf einmal ist in jede alle Letterboxd. Also bei Letterboxd gerade diese Rezensionen sind ja ganz oft Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin finde ich super hot. Einfach nur in so verschiedenen Variationen. Auf einmal gibt's den Kult und dann liebt man die Leute in allem, was sie machen und dann sind sie quasi irgendwann unfehlbar geworden. Und das finde ich auch echt was, wo man immer so ein bisschen, ja, aufpassen muss. Natürlich hat man, findet man manche Leute gut und folgt deren Karrieren und so weiter und so fort. Und ich meine, wir machen ein monatliches Format, wo wir über diese Filmografien reden. Aber da sollte man auch immer so ein Fragezeichen dran setzen.
Ich meine, das Kino wird nicht auskommen ohne sehr große, sehr schöne Menschen, aber das Kino bietet natürlich eben auch noch andere Dinge. Und wie gesagt, damit möchte ich nicht das schmälern. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt von, sagen wir mal, ihr habt ja mit Herrn Stiegelegger, mit Herrn Dr. Stiegelegger nochmal wieder drüber geredet. Also du, ich weiß nicht, warum ich ihr sagt, weil normalerweise sind es 3.
Plurales Majestatis, ja, ist jetzt hier schon angekommen. Plurales Majestatis, jetzt hier schon angekommen.
Ja, also Euer Majestät hat ja mit dem werten Gesandten sprach mit ich wollte ja einfach nur sagen, da ging es ja auch um Seduktionstheorie und ich glaube, das ist ja was sehr sehr naheliegendes, dass man sich in diese riesigen wunderschönen Gesichter auch irgendwie verliebt und irgendwie die dann so die ganze Wahrnehmung vor uns füllen, die eigentlich keinen anderen Gedanken mehr lassen. Aber als Kritik finde ich das oft so ein bisschen so, weiß nicht, ob ich das auf Letterboxd brauche. So ja, gerade wenn ich nach
Timothy Chalamet alle cute. So, es ist so. Aber ja, es reicht manchmal.
Aber
reicht.
Jetzt mal im Ernst, ist Timothy Chalamet so schön? Das sind vielleicht jetzt einfach Reize, für die ich nicht wahnsinnig empfänglich bin. Aber ich finde, es gibt so viele Schauspieler, die ich einfach so viel interessanter und anregender finde. Bei Timothy Chalamet regt sich bei mir wirklich überhaupt nichts.
Doch, ich finde ihn wunderschön und ich finde aber auch, dass er vieles kann einfach. Also ich finde, er kann dieses Flächige einerseits, dieses nur so dabei sein und er kann aber auch so ein bisschen dieses Method Acting, das mag ich eigentlich ganz gerne. Also ich fand ihn selten störend in einem Film, in dem ich ihn gesehen habe bisher.
Ja, so würde ich ihn auch beschreiben. Stören tut er mich nicht.
Aber es ist witzig, wie manche halt dann so zu, also es muss ja auch was Besonderes sein, was die Leute haben, was vielleicht am Anfang, gerade bei Männern würde ich sagen, merken wir es sogar stärker, keine typischen Schönheitsideale sind, die dann auf einmal so Sexiest Man Alive werden. Ich glaube, Adam Driver war doch so jemand, der eher so als hässlicher für Girls gecastet wurde und mittlerweile halt Megastar ist. Aber
ich freue mich auf Steve Buscemi als Sexiest Man Alive. Das wird super.
Das denke ich auch. Wir haben ein Thema nochmal rausgepickt, bei dem wir dachten, vielleicht sollten wir da nochmal drüber sprechen, weil wir immer mehr Nachrichten darüber hören in letzter Zeit. Und zwar ist es unter dem großen Überbegriff Zensur in China und Hongkong. Es gab so ein paar News in letzter Zeit. Einmal, dass Videospiele ja irgendwie fast komplett verboten wurden, oder wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ist man nur noch
eine begrenzte Zahl am Tag, 3 Stunden, glaube ich.
Ja, und ich glaube nur am Wochenende. Ja, irgendwie so. Ja, also und die großen, ich meine Tencent und sowas, immer riesengroße Videospielfirmen in China, die auch, ich weiß nicht, ob bei Epic oder so, aber auch richtig krass im Westen auch ihre Finger drin haben, ne, im Spiel. Dann, dass man weniger so verweiblichte, in Anführungsstrichen, Männer sehen wollte, ne, was auch so ein bisschen gegen diesen ganzen K-Pop-Trend und sowas geht und dass die Zensur in Hongkong jetzt auch nochmal stärker wird. Wir haben da schon so ein bisschen mal drüber geredet bei Wong Kar-wai, bisschen auch bei John Woo, bei dieser Frage so, was ist, haben wir bei fast allen irgendwie chinesischen Regisseuren, Regisseurinnen natürlich die Frage, was kann man überhaupt noch für Filme machen, wonach müssen die sich richten, wie doll hat die Partei da ihre Finger im Spiel. Und wir hatten auch noch mal kurz darüber geredet im Bond-Special, kurz, was ist so der Einfluss von China, und da noch mal angesprochen, dass ja hier der Hauptdarsteller von Shang-Chi sich irgendwann mal ein bisschen kritisch geäußert hat und der Film deswegen da nicht mehr erscheinen darf. Und deswegen dachten wir, wir sollten da vielleicht noch mal drüber sprechen, wie läuft das eigentlich so? Und du hast dich so ein bisschen reingefuchst, oder? Du meintest, es war ganz schön kompliziert, das zu verstehen.
Christian, ich will nicht sagen, ich habe recherchiert, aber lass mich anfangen im Mai 1942. da gibt es eine sehr berühmte, sehr prägende Rede von Mao Zedong, eine zweiteilige Rede, die Gespräche auf der Yan'an-Konferenz über Literatur und Kunst. Und die findet man vollständig online. Ich glaube, das könnte man auch, wenn man möchte, in die Shownotes hier packen. Aber wenn ich das zusammenfassen muss, das ist sehr umfangreich. Er zitiert da Lenin, der schon 1905 gesagt hat, Kunst soll vor allem den Arbeitern dienen. Und er argumentiert dann, das tut Kunst vor allen Dingen auf zwei Arten, indem sie ihr Leben widerspiegelt und sie als Publikum konstituiert. Also indem sie sich aktiv an den Arbeiter richtet und indem sie sich für sozialistische Politik stark macht, die dem Arbeiter nützt. Also im Endeffekt geht es darum, Kunst dient der Politik. Mhm. Und er etablierte auch ein Feindbild. Logischerweise die bürgerliche Kunst, die den individuellen Künstler über die Masse hebt, die Nihilismus predigt. Und man hat sehr schnell das Gefühl, wenn man das liest, es geht eben vor allen Dingen darum zu sagen, Kunst darf nicht negativ, düster und pessimistisch sein. Er kritisiert ganz stark, er sagt, okay, die würden einfach Teile der Welt ignorieren und würden sich verschließen gegenüber einer Zukunft und haben vor allen Dingen Angst vor dem Erstarken der Massen. Sie sehen sich als individuellen Künstler bedroht. Und jetzt springen wir in die Zukunft, zum 16. Oktober 2014, wo Xi Jinping eine sehr ähnliche Rede hält, bei der Peking-Konferenz zu Literatur und Kunst. Er zitiert diese Rede sogar an mehreren Stellen, nein, nicht explizit, aber er paraphrasiert. Er sagt auch so Sachen wie, die Kunst muss Volk und Sozialismus dienen. Und auch er sagt, benutzt Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben, Tugend und Sanftmut gegen das Böse, lasst die Menschen das Gute sehen, die Hoffnung und die Träume der Zukunft. Mit Realismus und romantischem Geist soll das wahre Leben beleuchtet werden. Nun geht es ihm aber nicht mehr um dasselbe wie Mao Zedong, der ja ganz stark von natürlich dem langen Marsch geprägt war, von dieser Erfahrung, man hält Leute an der Stange mit Songs, mit Theaterstücken, man braucht das vor allen Dingen, um intern halt die Laune hochzuhalten, sondern natürlich ist die Verschiebung, wie wir alle wissen, hin zum Schaffen von Softpower. China muss nach außen hin attraktiv werden, muss populär werden und das ist, was die Kunst will, während sie gleichzeitig diese Sachen propagiert. Und ich denke, auch das ist schon das Resultat von, sagen wir, einer wirtschaftlichen Entwicklung. Die beginnt, würde ich jetzt sagen, man kann natürlich einen beliebig frühen Punkt finden, auch zu diesem ganzen Zensurthema. Ich könnte jetzt sagen, wie nach der ersten Vorführung von 1897 auch irgendwie schon Filme verboten worden sind, weil man das allgemein als fremdländisch, als eine Kultur, die von außen kommt, wahrgenommen hat. Das war dann bei Xi Jinping schon längst nicht mehr so. Also Xi Jinping war genau wie Mao ein großer Fan von Filmen tatsächlich. Das finde ich ganz interessant. Also das haben wir, hatten ja lange Tradition. Ganz viele Diktaturen, totalitäre Anführer haben ja eine große Leidenschaft. Also wir wissen um Hitlers Liebe zu Schneewittchen oder wir wissen, wie begeistert Stalin von Westernfilmen war. Aber wie gesagt, ich glaube, wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen zurück zu Deng Xiaoping, zu der Reform- und Öffnungspolitik ab 78, die tatsächlich halt dafür sorgt, dass sowas wie eine Filmkultur in China überhaupt entstehen kann, aber auch über Bande. Denn ab 1981 wird durch diese Öffnungspolitik es möglich, Filme aus dem Ausland zu importieren. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn Chinas Filmkultur kommt nicht aus sich selbst heraus. Das ist vielleicht für die Frage nach Zensur nachher total entscheidend. Chinas Filmkultur allein war nicht groß genug, um ihre Präsenz heute in China irgendwie und die Bedeutung des chinesischen Markts darzustellen, sondern durch die zunehmenden Importe wächst erst die Kinoleidenschaft in China. Vor allem nach dem WTO-Beitritt, also zur World Trade Organization, im Jahr 2001 und der Klage der USA 2007, die eben diese Eröffnung des Landes für internationale Filmmärkte nötig und möglich macht. Und dann beginnt halt der Import und erst durch Importfilme wächst halt diese Kinolandschaft, die da heute ist. Also du kannst dir ja auch vorstellen, wenn du 50 Jahre lang nur Der glückliche Bauer fährt mit dem Traktor zur Arbeit gesehen hast, dann ist Titanic halt einfach ein Knaller für dich. Mhm. Rat mal, welcher der erste Film 1994 war, der importiert worden ist aus den USA. Ich fand das total faszinierend.
Oh, 1994 Movies.
Was, eine der großen älter? Filme des Jahres. Auch parodiert worden viel zu der Zeit, zum Beispiel von Leslie Nielsen in einem eigenen Film von den Zucker Brothers.
Interview mit The einem Fugitive. Vampir. Ah, okay.
The Fugitive, auf der Flucht. Das finde ich ganz lustig, weil dann auch der erste große Fall von Zensur mit demselben Darsteller zu tun hat. Wie heißt er? Sorry.
Harrison Ford?
Nee, Moment, jetzt bringe ich auch was durcheinander. Ist ja egal. Weil die ersten großen Zensurfälle sind dann 1997.
Tommy Lee Jones?
Richard Gere hatte ich im Kopf gehabt, aber das ist natürlich Quatsch. Aber okay. Der erste große Zensurfall findet dann schon relativ spät, kurz nachdem man das überhaupt zugelassen hat, weil drei Filme erscheinen, die China als logischerweise, ja, also als beleidigend wahrgenommen haben, nämlich Kundun von Martin Scorsese, Red Corner und 7 Jahre in Tibet hier mit Brad Pitt. Ja. Logischerweise Tibet, irgendwie total schwieriges Thema. Und man merkt dann die Bredouille, in die einfach halt China in diesem Moment kommt. Gleichzeitig braucht man den internationalen Markt, um sowas wie eine eigene Filmindustrie überhaupt aufbauen zu können. Weil die Leute wollen halt lieber das sehen, als die eigenen Landwirtschafts- und Propagandaproduktionen. Und gleichzeitig muss man dadurch irgendwie auf eine komische Weise Botschaften von außen akzeptieren. Man muss halt Leute ins Land lassen, die halt irgendwie vielleicht das sagen, was einem als Regierung nicht genehm ist. Und dann kommt etwas hinzu, was China von fast allen anderen Ländern der Welt unterscheidet. China hat kein System für Altersfreigaben. Es gibt nur erlaubt oder verboten. Und wenn man sich Texte dazu anguckt, dann ist das immer so, Länder haben zuerst eine Zensurinstitution, die nur sagt, verboten oder erlaubt. Und in der Regel kommt dann die Industrie, also zum Beispiel halt die Druckereien oder halt eben die Verleiher und dergleichen, die ganzen Filmstudios, und sagen, hey, wir machen ein eigenes System, das dafür sorgt, dass keine Leute in die falschen Filme kommen, dass da überprüft und kontrolliert wird, dann müsst ihr das nicht machen. Und das geht in der Regel mit einer Liberalisierung einher. Also wenn wir uns das angucken, die MPAA oder sowas, das ist sicher auch eine schwierige, schwer einsehbare Institution in den USA. Es gibt ja auch Dokus drüber, wo da man ist. Man weiß gar nicht, wer da überhaupt entscheidet über die Filme. Das wird alles super geheim gehalten. Aber das ist natürlich alles eine Liberalisierung gegenüber sowas wie dem Hays Code, gegenüber zentralisierten Zensurinstitutionen.
Halt. Motion Picture Association.
Genau, die Motion Picture Association und genau, die halt für die Altersfreigaben in den USA zustande ist, für PG-13 und PG und NC-17 und das X-Rating und sowas. Und das hat China nicht. Deshalb gibt's eben nur erlaubt oder verboten. Und deshalb muss eigentlich jeder Film theoretisch für jeden Menschen irgendwie geeignet sein. Es gibt einen ganz spannenden Text, der heißt Resisting Age Ratings in China, The Ongoing Pre-History of Film Classification, wo es darum geht, permanent wird das versucht von den Verleihern und von den Betrieben, aber es funktioniert nicht. Also man findet auch Nachrichten aus dem Jahr 2014, wo dann Kinos plötzlich ihr eigenes Ratingsystem halt irgendwie anbieten, um einfach nicht mehr so stark zensiert zu werden. Aber ich habe ja gerade gesagt, das geht in der Regel dann mit einer Liberalisierung einher. Und warum geht das mit einer Liberalisierung einher? Weil es ja, Willkür so entgegenwirkt. Weil es da dann auf einmal klare Regeln gibt. Und wenn ich eins jetzt rausgefunden habe bei der Recherche, ist, dass die exakten Regeln für China super schwer greifbar sind. Mhm. Die ändern sich permanent. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, hey, ich wollte rausfinden, welche Institution da eigentlich für zuständig ist, aber die Kontrolle verschiebt sich permanent. Gerade in den letzten 20 Jahren, und das ist dann vielleicht der Trend, den ich rauslesen kann, verschiebt sich das immer weiter nach oben. Mhm. Wenn das häufig den Provinzen überlassen worden ist und dann später der Organisation, die sich halt um die Zensur von Radio, Internet und Film gekümmert hat, wurde Film vor ein paar Jahren separat herausgelöst und immer weiter nach oben in Richtung kommunistischer Partei, Parteikern verschoben. Also man merkt, das ging von einer dezentralisierten Institution oder Struktur immer mehr zu Peking hin und wurde dadurch immer konservativer, weil logischerweise die Provinz weniger starr, weniger mittelbar die Parteilinie vertritt als halt der hohe gestellte Bonze. Und was halt auch noch diese Willkür in das Ganze reinbringt, ist, dass es bis 2017 überhaupt kein Gesetz dazu gab. Sondern es gab andere bestehende Fälle und so. Es gab halt Zensurfälle und es gab das, was alles verboten ist. Aber erst 2017 wurde dieses sehr entscheidende Film Industry Promotion Law erlassen. Und ich glaube, das bringt uns heute die meisten Informationen, was im chinesischen Kino erlaubt ist und was nicht. Wollen wir das kurz zusammen durchgehen? Das sind nur 8 Punkte.
Ja, gerne.
Ich habe halt das Gefühl, ich rede so viel allein. Ich möchte dich jetzt auch hier nicht zum reinen Zuhörer degradieren. Immer wenn du was dazu sagen möchtest oder Fragen hast, sag gern Bescheid, gell?
Nö, das passt, genau. Ich hatte nicht die Zeit, mich da so reinzuarbeiten. Deswegen freue ich mich sehr, dass du das hier mitgebracht hast und viele Erkenntnisse jetzt schon gewonnen. Sag mal gerne diese 8 Punkte.
Also, das erste ist, die Verfassung darf nicht verletzt werden und es darf nicht zum Widerstand gegen Gesetz und Staat aufgefordert werden. Was natürlich die größte Angst auch bei sowas wie zum Beispiel der jetzt neuen, zu der wir jetzt später kommen, Hongkong-Gesetzgebung ist. Das größte Potenzial, das die kommunistische Partei in Kunst sieht, ist, hey, was, wenn das unsere Macht untergräbt, uns angreift? Also das ist so das, was am unmittelbarsten verhindert werden soll. Das ist das unmittelbarste direkte Machtinteresse. Danach wird es dann zunehmend abstrakter.
Es wäre ja auch was in Deutschland jetzt, also klar, natürlich darfst du antideutsche Filme machen. Ich weiß, zu Straftaten dürftest du wahrscheinlich nicht aufrufen im Film. Ich weiß nicht, ob das theoretisch auch noch irgendwie nachvollziehbar ist oder so, dieser Punkt.
Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass sich dieser sehr allgemeine Punkt immer weiter ausdifferenziert, je weiter man nach unten geht. Mhm. Weil das nächste ist dann schon, okay, der Film darf nicht die Einheit des Landes in Gefahr bringen.
Und übrigens, allgemeine Punkte können natürlich dann auch wieder einfacher ausgelegt werden, ne? Also je allgemeiner die Punkte sind, desto eher kann man ja sagen, nee, das ist hier irgendwie, das stimmt nicht mit der Verfassung überein oder so, ja.
Ich meine, das hier zielt natürlich am nächsten auf ja, natürlich auf Hongkong, natürlich auf Taiwan, aber natürlich auch so Sachen wie Tibet oder so. Mhm. Natürlich ist es auch nicht erlaubt, Staatsgeheimnisse zu veröffentlichen. Das ist noch Teil desselben Punkts. Die nationale Sicherheit, und jetzt wird's spannend, Würde, Ehre oder Interesse zu beschädigen. Also auch die nationale Würde darf nicht angetastet werden. Es geht nicht nur darum, dass man China nicht aktiv sagen soll, hey, das muss gestürzt werden, sondern man darf auch nicht sagen, ist nicht so gut.
Mhm, ja.
Also Würde und Ehre und Interesse sind halt irgendwie ganz zentrale Begrifflichkeiten. Und im selben Punkt auch noch, was für mich eigentlich auch eher naheliegend ist, man darf nicht für Terror werben.
Mhm.
Finde ich, also auch in Deutschland ehrlich gesagt naheliegend eigentlich. Also das würde ich jetzt keiner Nation zu ungut halten. Interessant ist, der nächste Punkt geht nochmal, wird nochmal kulturell spezifischer. Man darf Kultur, Tradition und Ethnic History, also die Historie einer Ethnie, nicht herabwürdigen. Und damit geht's, glaube ich, vor allen Dingen um ethnische Chinesen. Also das heißt, alles, was irgendwie als wertend gegenüber der chinesischen Ethnie verstanden werden kann, was sie als vielleicht auch Täter historisch irgendwie einordnet, ist nicht legitim.
Das wäre natürlich hier ein Punkt, bei dem wir direkt sagen würden, unvorstellbar in Deutschland, ne? Also, dass wir sagen,
einen
Film, der die deutsche Kultur oder Geschichte oder sowas kritisiert, dürfte es nicht geben. Genau.
Ja, du könntest quasi keinen Film mehr über das Dritte Reich drehen, zum Beispiel. Was ja auch faktisch so ist, ich finde das ganz interessant, überall liest man, in dem Moment, in dem man sich an die großen Themen wagt, muss man nochmal einen separaten Antrag bzw. separate Anträge schreiben und in der Regel wird dann auch die Familie von Beteiligten, die so Interessengruppen gebildet haben, damit einbezogen. Also wenn du zum Beispiel über, keine Ahnung, den langen Marsch was sagen willst oder so, musst du sofort auch dich mit den Hinterbliebenen dieser Ereignisse verpflichtend in Verbindung setzen. Oder also wenn du, keine Ahnung, wie heißt es hier, Kultur,
ja, ich weiß, was du meinst.
The Great Leap Forward und all diese Sachen halt. Aber in dem Moment, in dem du dich mit derartigem beschäftigst, musst du halt auch die konkreten Leute ansprechen.
Kulturrevolution einfach, meinst du das?
Kulturrevolution, sorry, das war's. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich gerade zu lange am Stück geredet habe. Der nächste Punkt, der vierte Punkt ist, die religiöse Politik darf nicht unterminiert werden. Kulte oder Aberglaube dürfen nicht verbreitet werden. Dahin gehen viele Gesetze oder viele Fälle, in denen zum Beispiel Filme mit Geistern oder dergleichem oder mit Übernatürlichem verboten worden sind. Wir haben ja diese Geschichte gehört über, keine Ahnung, Sachen wie Ghostbusters zum Beispiel. Überall, wo Geister auftauchen, gibt's Ärger, weil die gegen die religiöse Politik des Landes verstoßen. Ich glaube, das Interessante ist daran, dass da natürlich auch immer mit Geistern und dergleichen so eine Gegenwelt erzählt wird. Das Gefühl, es gibt da noch was anderes jenseits der Wirklichkeit, und das widerspricht natürlich allen Vorstellungen von sozialistischem Realismus. Mhm. Einzige Ausnahme, die ich gefunden habe, wenn Geister in Traum, in Träumen auftauchen, ist das okay.
Okay.
Das nächste ist natürlich auch wieder etwas, das für uns schwer vorstellbar ist, was mich sehr an den Hays Code, den amerikanischen, tatsächlich erinnert. Filme dürfen nicht die Moral untergraben. Sie dürfen nicht der sozialen Ordnung schaden und sie dürfen vor allen Dingen nicht für Pornografie, für Glücksspiel, für Drogen, Gewalt oder Terror werben oder Kriminelle idealisieren. Das heißt, hier ist der Punkt gekommen, wo wir sagen, okay, ganz vieles, was einfach so unmittelbare Fragen von Moral betrifft, wird verboten. Was ich ja auch interessant finde, insofern, dass es halt darum geht, genau wie beim Hays Code dürfen Kriminelle nie am Ende davonkommen. Mhm. Es darf nie gut ausgehen für Verbrecher, und das ist natürlich auch der Punkt, der ganz viele moralisch ambivalente Filme rauskegelt. Also zum Beispiel weiß
und
man nicht genau...
Und des Hongkong-Kinos, das wir so schätzen, ne? Also da große Themen
klar,
sind.
Ja, ja, und also zum Beispiel ein Film wie Joker, da ist nicht offiziell bekannt, warum der verboten ist, aber man geht stark davon aus, es hat hiermit zu tun, weil da eben natürlich zum am Ende irgendwie so ein bisschen gegen die Staatsmacht und die bestehenden Verhältnisse aufbegehrt wird. Das ist natürlich schon mal sowieso ein No-No. Aber es geht auch darum, dass da eine negative Figur zu positiv wegkommt. Mhm. Was, glaube ich, uns aus Deutschland auch vertraut ist, was ja auch immer so ein Kernanliegen von allen Formen von Jugendfreigaben zum Beispiel ist, Filme dürfen Kinder nicht psychologisch schädigen. Also Filme dürfen nichts enthalten, was Kinder vielleicht überfordert. Und ich meine, das ist uns ja durchaus vertraut, auch von so Sachen wie der USK und der FSK und der BPJM, also den entsprechenden deutschen Institutionen. Der Schutz von Kindern ist ja immer eins der zentralen Anliegen von solchen
Institutionen. Nur hier haben wir da eben genau die Altersfreigabe, ne, die das dann unter, also da würden wir sagen, Film, und sonst sind sie halt für Kinder nicht freigegeben, und dann, das existiert in China nicht, ja, okay.
Und das sorgt dann hier natürlich praktisch dafür, oder theoretisch dafür, dass alle Inhalte, die bei uns dann irgendwie ab 6 oder ab 12 freigegeben werden, entweder gar nicht stattfinden oder man Kindern halt Groteskem ausliefert. Also theoretisch hätte ein Kind auch in vielen chinesischen Provinzen, ist das wohl auch so, einfach ins Kino gehen können und guckt sich dann Wolf Warrior 2 oder sowas an und sieht da groteske Gewalt, aber es ist eben okay, weil das ja im Dienste Chinas passiert. Das schadet den Kindern dann nicht.
Ja, dann ist es in Ordnung.
Und der letzte Punkt ist nur, alle anderen Gesetze darf ein Film auch nicht brechen. Ich weiß nicht, was das noch enthalten würde, aber damit hat man sich, glaube ich, ganz gut abgesichert.
Ja, sehr spannend. Und das ist quasi was jetzt so da steht und wo dann aber trotzdem, wie wir jetzt auch gehört haben, immer mal wieder auch rumgedoktert wird und neue Sachen irgendwie einfließen.
Das ist nämlich das Bemerkenswerte oder das, was es so schwierig macht, dass man nie weiß, wie die Gesetzeslage gerade ist, weil die sich permanent verändert. Also es ist auch ganz oft so, dass ein selber Film nochmal eingereicht worden ist für andere Vorführungen und dann nicht mehr freigegeben worden ist. Und es gibt ganz viele Fälle, wo wir Filme haben, die quasi genauso sind wie andere und dadurch auch nicht mehr freigegeben worden ist. Also das große Problem ist die permanente Verschiebung, die Unsicherheit, die entsteht. In den meisten Fällen, wenn du als Drehbuchautor einen Film, ein Skript entwickelst, musst du das schon einsenden. Ein Faktor ist, es gibt keine Frist. Die meisten Institutionen hier in Deutschland haben einen bestimmten Zeitraum, innerhalb von dem das passieren muss. Bei denen ist das auch wieder Willkür. Also es gibt ganz viele Interviews, wo Johnny Toe davon erzählt, er hat ein Skript eingeschickt und während Kollegen das dann nach einer Woche wiederbekamen, wurde seins ein Jahr zurückgehalten. Und logischerweise kannst du nicht einsehen, woran das liegt. In ganz vielen Fällen ist es dann wohl einfach, dieser Filmemacher ist gerade nicht genehm, dann lass uns den doch auch irgendwie ein bisschen später einfach so schon den ganz frühen Beginn des Films einfach verschleppen. Und das ist, glaube ich, was viele frustrierend finden, dass man, bis man dann diesen Drachen auf grünem Grund irgendwie im Vorspann hat, einfach wahnsinnig viele Institutionen hat, in die man nicht reingucken kann. Man weiß auch dann oft nicht genau, was jetzt das Problem ist. Bei der MPAA war das ja jahrelang das Problem, man hat nur Ja oder Nein bekommen und vielleicht vage Tipps, aber es wurde einem nicht gesagt, diese Szene konkret musst du rausschneiden, sondern man hat so einen Katalog bekommen von Problemen mit dem Film und hat dann auch oft so auf gut Glück rumgeschnippelt. Und das ist in China eben immer noch so. Und das vertreibt dann auch eben viele Leute und sagt denen dann, okay, dann arbeite ich da vielleicht nicht. Und weil ich gerade über diese Zensorengruppen geredet habe, ich finde das ganz spannend. Man findet alte Interviews mit den Zensoren, aber aus der Gegenwart findet man quasi keine mehr. Man hört immer wieder, okay, bei ausländischen Filmen sind es in der Regel 19 Leute und die meisten sind professionelle Filmzensoren. Das sind oft Leute, die vorher in der Filmindustrie gearbeitet haben und dann rekrutiert werden. Aber dann gibt es auch wieder Berichte, wo dann auf einmal da 36 Leute sitzen und dann gibt es da Leute, wo das durch zwei Institutionen geht. Und das finde ich ganz spannend. Also ich finde auch zum Beispiel, eins, was hier nicht drin ist, ist ein offizielles ungeschriebenes Gesetz der letzten so 5, 6 Jahre oder 7, 8 Jahre ist, man darf keine Verbrechen und keine Gewalt in China zeigen, im China der Gegenwart, weil das schon destabilisierend werden konnte. Deshalb hast du auf einmal ganz viele chinesische Blockbuster, die halt in Afrika spielen.
Das ist ja super spannend. Und trotzdem ist doch die chinesische Filmindustrie total groß und der Markt total wichtig. Also man würde ja jetzt auch denken, dass man nicht zu viele Vorgaben machen will und auch die so unklar sind, damit man immerhin die Filmproduktion auch nicht so stark behindert, oder?
Und das ist tatsächlich der Zwiespalt, in dem sie sich gerade befinden. Dieses Gefühl von gleichzeitig, wir sind jetzt der wichtigste Markt und wir wollen logischerweise eine Attraktivität für andere haben. Wir wollen, dass andere hier ihre Filme zeigen wollen und vor allen Dingen wollen wir, dass Leute mit uns zusammen produzieren. Natürlich gibt es jetzt Sachen, wo man ganz konkret einfach kauft. Also Legendary Pictures ist ja ein gutes Beispiel, wo dann einfach chinesische Studios hingegangen sind und gesagt haben, zack, das kaufen wir jetzt einfach. Aber es gibt ein großes Interesse daran, zusammenzuarbeiten. Und das Spannende finde ich jetzt, das würde ja auf den ersten Blick total restriktiv, total einschränkend wirken. Aber Hollywood macht das trotzdem und einfach eigentlich auch ohne großen Widerstand. Natürlich gibt es Leute, die da sich beschweren oder so, aber es gab jetzt vor 2 Jahren einen großen, umfassenden Bericht von Penn, die du als Institution sicher auch kennst, oder? Die ja schon irgendwie als zum Beispiel Schriftstellerorganisation irgendwie ganz berühmt geworden sind und irgendwie da oft viel genommen worden, wahrgenommen sind. Aber es gibt einen langen Text, ich glaube in der Printfassung irgendwie 80 Seiten, der heißt Made in Hollywood, Censored by Beijing, in dem vor allen Dingen hervorgeht, dass sich Hollywood dem einfach, weil sie aktuell finanzielle Probleme haben und dieser riesige Markt derart attraktiv ist, weil es so viele Filme gibt, die scheitern, wenn sie dem nicht zur Verfügung haben, im vorauseilenden Gehorsam einfach eigentlich alles, was in diesen Gesetzen steht, was erwartet wird, schon im Vorfeld ausblenden und dann auch noch sich bereitwillig der Zensur stellen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von Regisseuren, die dann irgendwie gesagt haben, nee, dann machen wir das nicht. Keine Ahnung. So Leute wie Woody Allen, die jetzt auch schon in Indien aufgefallen sind, weil sie gesagt haben, nee, wenn da ein Hinweis ist, dass man nicht rauchen soll, dass Rauchen schädlich ist, dann zeigt ihr den Film dann nicht. Der hat zum Beispiel seine Filme dann da auch nicht zeigen lassen. Aber das war jetzt nur wieso nicht die Art von Titel, die besonders attraktiv ist. In China werden vor allen Dingen zwei Arten von Filmen gedreht. Große Special Effects lastige Blockbuster und auf der anderen Seite romantische Komödien. Das sind auch mittlerweile dann oft die erfolgreichsten Filme überhaupt. Es gibt ja diese Tradition des Lunar Moon, also dieses Neujahrsfest, das natürlich anders ist als das westliche Neujahrsfest, das so wie für uns der Sommerblockbuster ist. Und das sind ganz oft eben, ja, so romantische Komödien, die einfach riesige Erfolge haben, während die Rom-Com bei uns im Westen halt komplett untergegangen ist gegenüber diesem Special Effects Film, ist sie in China sehr wichtig. Auch das sieht man an einem Filmemacher wie Johnny To zum Beispiel, der seine Karriere zweiteilig aufgestellt hat lange. Jetzt mittlerweile kann er kaum noch Filme machen, aber er hat immer mit seiner Studio, mit seinem Studio Milky Way Productions zur Hälfte Filme gemacht, die halt seine Action- und Gangsterfilme waren und zur anderen Hälfte ganz schlichte, relativ simple romantische Komödien. Man sieht immer noch welche in denen, aber man merkt total, die sind produziert, um in diesem System zu funktionieren. Sorry, ich habe das Gefühl, das ist zu lang.
Nö, ich fand's
Sollen wir noch
gut.
zu Hongkong kommen?
Ja, gerne.
Denn
Stimmt, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, ja.
ein wichtiger Faktor dieser Entwicklung ist natürlich auch Hongkong. Wir erinnern uns, 1984 wird der Handover von Großbritannien an eben das Festland, aber auch der Status eben als Sonderwirtschaftszone festgelegt für 1997. Der gilt in der Form dann 50 Jahre. Wir erinnern uns an das Jahr 2046, das bei Wong Kar-wai ja auch eine Rolle spielt, das eben so das Schnittjahr ist. Aber natürlich entsteht in dieser Phase dann auch super viel Angst. Was passiert jetzt mit unserer Industrie? Und tatsächlich ist es ja so, ab 1997 befindet sich die Hongkong-Filme-Industrie, die Filmindustrie im freien Fall. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist natürlich dieser chinesische Markt viel attraktiver, viel lukrativer. Das heißt, alle, denen es ums Geld verdienen geht, die gehen sofort nach China oder werden über die wirklich verführerischen Verträge, die sie da bekommen, dorthin gelockt. Aber man merkt eben nach und nach, blutet denen das Talent in die ganze Welt. Ganz viele gehen ja auch in die USA. Also wer mal einen Film mit Jean-Claude Van Damme gesehen hat, der weiß, jeder Filmemacher aus Hongkong hat einen mindestens probiert, mit ihm zu drehen. Und also wirklich erfolgreich sind diese Karrieren in Hollywood nicht gewesen. Darüber haben wir ja in der John Woo-Folge geredet. Er ist vielleicht das positivste Beispiel, weil er große Blockbuster wirklich drehen konnte, wie Mission Impossible 2 zum Beispiel. Aber die meisten gehen dann irgendwann wieder zurück und hören dann entweder auf, Filme zu machen, weil sie alt sind, oder unterwerfen sich halt der Fuchtel des Mainland Chinas. Und ich glaube, was halt für diese Zensurfragen interessant ist, ist natürlich diese große Protestbewegung, diese pro-demokratische Protestbewegung im Jahr 2019 und das darauf folgende, auch wieder natürlich von großem Widerstand begleitete National Security Law im Juni 2020. Das war ja auch so der Punkt, wo man auf dem Festland, man hatte in Hongkong immer Angst. Jetzt verschwindet die Freiheit, die wir haben, die wir uns über die Jahre angedeiht haben, an die wir uns gewöhnt haben. Aber das war dann, glaube ich, die Konkretisierung davon.
Ja.
Und basierend auf diesem National Security Law als Amendment ist dann auch eine neue Richtlinie für die Filmzensur entstanden am 11. Juni dieses Jahres. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon im Podcast drüber geredet. Das war irgendwie dann auch überall so ein bisschen präsent. Man hatte das Gefühl, da verschwindet jetzt ganz viel. Und das wurde jetzt nochmal konkretisiert durch das Amendment zum Film, das jetzt irgendwie, ich glaube, am 24. August hinzugekommen ist, dass vor allen Dingen für all diese Sachen, die schon vorher da waren, das ist ja ein Tod über 1000 Schnitte eigentlich gewesen. Man hat das Gefühl, Hongkong verliert seine Kräfte und aber auch die Kreativität so Schritt für Schritt für Schritt. Es gab sicher noch mal so letzte Momente des Aufbäumens, wie als dann so Sachen wie Infernal Affairs Riesenhits wurden, später von Martin Scorsese dann adaptiert, oder im Jahr 2004 so ganze Kataloge von großen Filmen, wie tatsächlich der schon genannte 2046 von Wong Kar-wai, Kung Fu Hustle oder war es Shaolin Soccer von Stephen Chow, der 2004 war, und so Sachen wie New Police Story von Jackie Chan. Aber was diese neue Gesetzeslage mit sich bringt, ist vor allen Dingen eine nochmal weitere Verschärfung dieser angedeuteten Gesetze, die vorher halt immer so teils umgesetzt wurden in Hongkong, weil ja auch vieles der lokalen Gerichtsbarkeit noch überstand, aber vor allen Dingen härtere Strafen. Also mittlerweile ist das Verstoßen gegen diese neuen Paragraphen mit 1 Million Hongkong-Dollar, also irgendwie 150.000 Euro ungefähr, glaube ich, und bis zu 3 Jahre Gefängnis halt versehen. Aber ich glaube, die größere Angst ist gar nicht das Konkrete, sondern einfach dieser Moment des, ich finde das ganz schön, in einem Text habe ich das gelesen, der Euphemismus ist, zum Tee eingeladen werden. Das heißt, da sitzen dann auf einmal Angestellte der Regierung bei dir irgendwie im Zimmer und es ist wirklich wohl oft so eine Situation, wo man dann sich an den Tisch setzt und zusammen Tee trinkt und die gucken dich dann böse an und sagen dir, hey, also im Endeffekt läuft es hinaus auf Freundchen noch einen Schritt weiter. Ich finde, es klingt in den Beschreibungen immer so sehr mafiös, weil es noch so halbfertig ist, weil es klingt dann immer so, ja, wäre ganz schön schade, wenn deinem schönen Film hier was Schlimmes passieren würde.
Shame if something happened to it, ja.
Ja, genau, so wirklich so ganz klassisch, so als würde der Pate dann bei dir sitzen, muss das wohl mit den Regierungsbeamten funktionieren. Ich finde das ganz schön, oder die Leute, die man so sieht, die sich verweigert haben, sind halt sehr dünn. Die meisten sind mittlerweile arbeiten für China. Also Wong Jing, Stanley Tong, Choi Hark, Stephen Chow, Dante Lam, Andrew Lau, all die großen oder sagen wir mal so die zweite Reihe von Hongkong-Regisseuren machen jetzt einfach halt so diese riesen Blockbuster. Wen ich gefunden habe, wer gesagt hat, nö, dann nicht, ist Christopher Doyle, du erinnerst dich, der Kameramann von Wong Kar-wai, der gesagt hat, na, aktuell kannst du dich entweder verkaufen oder warten und ich bin alt genug, um zu warten. Ich muss auch nicht unbedingt.
Das ist spannend, ja.
Und die Reaktion der Filmbranche in Hongkong war jetzt so schwer zu lesen, weil es gibt natürlich nicht wahnsinnig viele Zeitungen, die tatsächlich kritische Meinungen noch bereitwillig drucken. Ein Beispiel ist sicher die, die South China Time hier von Johnny Ma, die er gekauft hat, die so das kritische Organ immer sind, wo man dann darüber liest, okay, der Griff wird enger, Kreativität wird immer weiter eingeschränkt. Mhm. Also da hast du die Bedrohungsszenario, aber in so Sachen wie der China, der linientreuen Global Times, stellt sich dann Wong Jing, hier gerade schon erwähnt, der hat mit Leuten wie Jackie Chan, mit Stephen Chow, aber auch mit Chow Yun-Fat gearbeitet, der hat mit God of Gamblers den auch so ein bisschen noch berühmter gemacht, der stellt sich dann in dieser Zeitung hin und sagt, ja, das wird die Kreativität überhaupt nicht einschränken. Und die einzigen, die was zu befürchten haben, sind natürlich die, die Anti-Regierungsbotschaften senden und die Secessionist Ideology verbreiten. Mhm. Also die Leute, die hingehen und sagen, wir müssen uns abspalten. Und ich finde, das ist ganz interessant. Das sind so die Reaktionen. Die meisten halten sich sehr bedeckt. Selbst An Hui, die wahrscheinlich größte, so weibliche Regisseurin, so dieser Hong Kong New Wave, hat Schauspielerinnen, die bei diesen Umbrella-Movements dabei gewesen sind. Aber auch die sagt, ja, es ist kompliziert und man merkt, dass wer noch Filme drehen will, die Fresse hält. Sich ganz weit in den Hintergrund nimmt. Aber eines möchte ich vielleicht noch erwähnen, so zum Abschluss, weil ich das total spannend fand. Wong Jing sagt in demselben Artikel noch, es gibt doch auch ganz tolle Unterhaltung in diesem Land. Die Kreativität wird überhaupt nicht eingeschränkt. Und er nennt zwei Serien, nämlich In the Name of the People und Crime Crackdown. Das sind sicher populäre Serien, aber ich fand eben ganz spannend, Crime Crackdown ist produziert worden vom Innenministerium. Das ist eine vor allen Dingen auf Tencent Video laufende Online-Show und der Produzent ist die Central Political and Legal Affairs Commission. Das heißt, ein großer Teil der da entstehenden Unterhaltung wird mittlerweile zunehmend, während die Zensur auch immer weiter in den Institutionen nach oben steigt, direkt von derartigen Institutionen finanziert. Auch in The Name of the People ist eine Show, die vor allen Dingen sich beschäftigt mit Antikorruption. Und die ist entstanden genau in dem Moment, in dem Xi Jinpings große Antikorruptionskampagne losging. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, mal die erste Folge hier für die Sendung zu schauen.
Was? Geil.
Weil gibt's alles mit englischen Untertiteln auf YouTube. Mhm. Also ist, glaube ich, nicht offiziell natürlich, ist nicht gern gesehen, aber Fans haben da irgendwie Subs erstellt. Und ich finde das interessant, weil ich habe schon mal eine Show aus China, genau aus Hongkong, über die ICAC gesehen. Das ist ja eine langlaufende Serie in Hongkong. Und das ist ganz spannend, weil der Hongkonger, die Entsprechung in Hongkong des Tatorts, beschäftigt sich mit der Antikorruptionseinheit. In den 70ern und 80ern hatte Hongkong ein riesen Korruptionsproblem. Mhm. Und die unabhängige ICAC hat dann halt da mehr oder weniger aufgeräumt und ganz viel beseitigt und Compliance-Regeln durchgesetzt und so. Und dadurch sind die sowas wie Nationalhelden in Hongkong geworden. Und deshalb hatten die da immer eine super populäre Serie einfach, in denen das war das große Thema. Wirklich hier wie der Tatort. Aber diese neue Antikorruptionsserie ist, zum einen sieht die super billig aus. Also das ist unfassbar, wie, also es sieht wirklich auch wie ein YouTube-Format aus. Selbst der billigste Hong Sang-soo-Film sieht visuell anregender aus halt. Es gibt wahnsinnig viel Stock-Footage, wahnsinnig viel pathetische Musik. Mhm. Und der Plot der ersten Folge ist ganz interessant. Sie kommen tatsächlich zum Tee trinken, in dem Fall ist es zum Nudeln essen, bei irgendwie so einem Regierungsbeamten vorbei. Und die Folge schneidet immer hin und her zwischen der Polizeistation und zwischen halt diesem Zimmer eigentlich. Und es geht dann darum, da sitzt ein Regierungsbeamter, der sagt, ja, ich lebe doch super zurückhaltend und ich habe keine Korruption irgendwie jemals in meinem Leben gemacht. Und dann stellt sich der Typ, der zu ihm kommt, irgendwann entpuppt sich als so dieser große Star-Investigator, der im ganzen Land berühmt ist, weil er gegen Korruption kämpft und sagt dann, guck mal, und dann wirft er so ein Bücherregal, macht er auf und dahinter ist dann Geld. Und dann fährt er ihn dahin und dann wird's kompliziert, noch komplizierter als meine Recherche, weil dann sehen wir eigentlich nur noch Leute, die in Räumen sitzen und miteinander reden über verschiedene Institutionen und deren Einfluss, über verschiedene Kommissionen und verschiedene Posten und so. Und es ist völlig irrsinnig, weil du verstehst gar nichts, wenn du da nicht tatsächlich drin bist. Mhm. Weil es da geht dann darum, da ist dann irgendwie die spezifische Korruptionsinstitution, die sich nur mit Landvergabe und Minen beschäftigt und dann ist der als Vorwand für den da und die müssen mit dem losgehen, um den zu holen. Also, was ich sagen kann, ist, es fühlt sich wahnsinnig belehrend an. Und dass diese Art von Unterhaltung kein Exportschlager ist, ist für mich schon eigentlich offensichtlich. Dass sowas überhaupt von Fans englisch untertitelt wird, finde ich irritierend. Da frage ich mich, ob das nicht doch irgendwie regierungsbezahlte Subber sind, die da irgendwie das auf YouTube laden oder so, weil ich muss sagen, empfehlen kann ich das alles überhaupt nicht. Also mein Problem mit diesem chinesischen Kino ist, am spannendsten ist es sicher heute im Exzess, im grotesken, übersteigerten, da wo die Propaganda so groß und kitschig wird, dass sie fast lächerlich wird und sich selbst in den Schwanz beißt. Und am uninteressantesten ist sie da, wo es eigentlich Schulfernsehen ist, wo es eigentlich Propagandafernsehen ist.
Und ab wann kommt diese, das habe ich nicht ganz verstanden, ab wann wird Hongkong, also kommt diese chinesische Zensur stärker nach Hongkong? Wann geht es los und wo, wie frei war man vorher? Also, wo ist so dieser Punkt?
Ab 1997 ist man wieder Teil des Festlands im klassischen Sinn, ist man die Sonderverwaltungszone. Und dann geht es graduell mit jedem neuen Gesetz, das kommt, weiter. Man merkt das auch schon. Bestimmte Themen verschwinden, weil man keinen eigenen Markt mehr hat. Durch die Angliederung wird der Hongkong-Markt zerstört. Und das heißt, man produziert fast zwangsläufig für Mainland China. Und in dem Moment, in dem man für Mainland China produziert, ist man eben Teil dieses Zensurapparats und kann sich dem kaum noch entziehen eigentlich. Und ich würde sagen, es gibt keinen festen Punkt. Man könnte sagen, ein Punkt ist das neue Filmgesetz von 2017, eins ist die Einführung der Filmzensur in einer bestimmten Zwischenform von 2006. Meine Recherche ist im Endeffekt, läuft auf den Punkt hinaus von, es gibt keinen klaren Punkt, sondern es wird einfach graduell immer, immer, immer starrer, immer enger. Der Griff wird immer fester und diese neuen politischen Entwicklungen jetzt aus dem Jahr 2021 vom 24. August sind sowas wie der vorübergehende Endpunkt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass auch das nur ein weiteres Plateau ist und dass das noch weiter eingeschränkt wird. Ich glaube, als Filmfan haben wir aus Hongkong nur noch sehr sporadisch was zu erwarten. Man liest viel darüber, dass es eine immer noch florierende Micro-Budget-Kultur gibt, dass es Filmfestivals gibt, die halt eben mit ganz geringen Budgets ganz interessante Indie-Filme machen, aber das ist alles etwas, das nur sehr wenig in den Westen kommt und ich glaube, so als Filmfans, als Kuratoren wäre jetzt unsere Aufgabe, oder wenn hier jetzt jemand zuhört, der Festivals organisiert, da anzufragen, sich da reinzuhängen, diese letzten Bastionen des Widerstands, so diese gallischen Dörfer irgendwie so zu finden und zu gucken, was ist noch das Interessanteste, was da rauskommt und was erzählen uns diese unter extrem schwierigen Bedingungen entstehenden Filme über die Situation dort, weil auf die, die von, die mit einem Drachen im Intro daherkommen, auf die können wir uns nicht verlassen.
Ja, heftig, vielen Dank für das, dass du dich da so reingegraben hast. Ich habe eine Seite Notizen, meintest du vorher zu mir. Das ist ja, hätte man ja hier einen ganzen Artikel draus schreiben können. Das bedeutet,
ich hatte gestern noch ein bisschen Zeit, es sind jetzt zwei Seiten draus geworden.
Aber das heißt auch, bei Universal, bei Warner und so weiter sitzen Leute mit noch viel mehr Seiten Notizen und prüfen jetzt auch schon mal die Projekte darauf ab, oder? Und überlegen sich, denkst du schon im Skriptprozess auch, was da China anpissen 100%. Könnte?
Ja. Ganz sicher. Für alle Filme, bei denen man das nicht wegen der Thematik von vornherein aufgibt, sitzen da Leute. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bald Leute gibt, deren Aufgabe vor allen Dingen ist, da zu vermitteln. Vor allen Dingen Leute, die irgendwie da den internen Prozess kennen und die da Tipps geben. Also ich glaube, das wird ein Posten, der wird in Hollywood in den nächsten Jahren immer wichtiger. Ich habe irgendwie so eine Infografik gefunden mit 10 Punkten vom irgendwie über den chinesischen Filmmarkt, wo einem auch genauso das an die Hand gegeben wird. Denk schon beim frühesten Prozess, guck vor allen Dingen auch, was wird in China gezeigt. Orientier dich in dem, was du machst, an den Filmen, die schon laufen.
Ach so, das heißt, dass man dann quasi sagt, die Filme sind ja alle durchgekommen. Das heißt, daran können wir uns schon mal orientieren, ohne die Regeln komplett durchdrungen zu haben. Ja. Reverse Engineering quasi.
Genau. Das Reverse Engineering ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. In Hollywood werden aktuell, genau wie du Leute hattest, vorher die Scripts lesen, Leute sein, die alle chinesischen großen Filme schauen, alles, was in die Kinos kommt und irgendwie daraus schließen so, ah, okay, das haben sie gezeigt, das dürfen wir wohl auch machen. Aber ich glaube, sie können davon ausgehen, dass es schwierig ist, weil selbst chinesisch produzierte Filme, die an allen Institutionen abgesegnet worden, wie The 800, dieser Propagandafilm, der erfolgreichste Film war, wurde stellenweise noch gekürzt von der Fassung vom Dreh. Das heißt, selbst wenn du aus diesem System kommst, in diesem System bist, das System atmest und offizielle Propaganda für dieses System machst, kannst du nicht sicher sein, dass nicht trotzdem Sachen rausgeschnitten werden.
Ja, und das ist eben interessant, weil eine Filmkultur in einem Land, ne, eine Filmszene ist ja nichts, was du einfach so du kannst ja nicht einfach so den Exodus antreten oder sowas und sagen, wir gehen jetzt alle nach Lima in Peru oder sowas und machen das jetzt da oder sowas. Natürlich können einzelne Leute sich da rausziehen oder ja.
Ich habe einen Text gefunden, der gesagt hat, im Jahr 1997 wäre die Filmindustrie von China so groß wie die von Peru gewesen. Sorry, den Vergleich fand ich witzig.
Und dann da so rausgehen oder sowas, ne, dein eigenes Ding gründen. Du kannst ein paar Ausreißer, ein paar Teams können raus, aber das ist ja, also auch das jetzt nochmal so geballt zu hören, ist einfach bitter, ne? Und wie weitreichende Folgen das hatte.
Was ich mich halt frage ist, wenn im Westen Kino tendenziell im Großen und Ganzen eher auf dem Rückzug ist, das Wachstum in dieser Industrie ist wie das Wachstum in vieler Industrien an Emerging Markets gebunden, an China, an Brasilien, an das, was wir früher Tigerstaaten und dergleichen genannt haben. Und ich frage mich, ob das, wie das langfristig ist. Was ist, wenn China die Lust am Film und am Kinofilm verlieren? Also deren Streaming-Angebote wachsen natürlich auch immer weiter, aber sind noch nicht so populär halt wie hier im Westen. Und ich frage mich, ob irgendwann der Punkt kommt, in dem wir sowas wie Peak Chinese Cinema haben, wo dieser Markt auch wieder ein Interesse verliert, was dann kommt, ob man dann tatsächlich versucht, nach Brasilien oder nach Russland oder dergleichen stärker zu kommen und wie dann diese Bemühungen halt eben aussieht.
Ja, ich kann das auch gar nicht einschätzen. Natürlich Digitalisierung ja meistens weit vorangetrieben, in anderen Ländern viel weiter als im Westen. Wahrscheinlich alle möglichen Leute Smartphones, wahrscheinlich Streaming großes Thema, ne? Weil normalerweise ist ja Kino etwas, wo man auch dann etwas sehen kann, wo man sonst nicht die Möglichkeiten hat, theoretisch das zu Hause zu machen. Aber ich tippe mal, der Raubkopiermarkt wird natürlich auch riesig sein.
Genau, das ist auch was, auch dieser Text, den ich gelesen habe, wo einem Tipps gegeben werden, wenn man Film für den chinesischen Markt produzieren will, Copyright existiert quasi nicht. Also die versuchen das immer stärker mittlerweile, aber der Raubkopierermarkt ist riesig und wird auch nicht besonders intensiv verfolgt. Das heißt also, das meiste kriegst du oft auch schon zum Kinostart. Irgendwie steht dann jemand davor und verkauft dir so selbstgebrannte DVDs mit demselben Film oder so. Das ist irgendwie ein Phänomen, das ist wohl ab und zu gibt.
Auch in ganz vielen Ländern der Welt, ne? Also ich auch in Tansania, Nepal oder überall, wo ich oder Indien länger war, ist es auch so eine Kanzlei. Das fand ich sogar geil. In Tansania gab es so richtige Raubkopier-Shops. Da lagen so große Kataloge und dann konntest du sagen, hier, ich hätte gerne die zweite Staffel Friends und ich hätte gerne diesen Film und den Film und dann haben die gesagt, alles klar, komm in einer halben Stunde wieder, dann kriegst du die DVDs.
Ja, in Afrika finde ich spannend, da gibt es ja oft nicht Kinos, sondern quasi so Säle, in denen man Filme halt auf Fernseher schaut und sowas, wo man DVDs kriegt und so, wie bei uns in Bibliotheken vielleicht manchmal für Sichtungen und so. Also das kenne ich halt ganz stark aus Nollywood, also aus Nigeria und sowas, wo es halt relativ üblich ist, nicht Kinos zu bauen, sondern du mietest dann halt da irgendwie einen Fernseher oder einen Beamer oder so, um es da zu gucken.
Ja, also, aber das muss ja im Umkehrschluss quasi heißen, dass trotzdem man halt, also wenn der Markt so wichtig ist, dass unfassbar viele Leute ins Kino tatsächlich gehen, ne? Und dafür brauchst du ja entweder auch ein bestimmtes Budget dann oder die Zeit, ja.
Wobei man den Zahlen wohl auch nicht trauen kann, also wenn man sich alle chinesischen Zeitungen durchlässt, selbst die weniger kritischen, wird darauf hingewiesen oder wird manchmal, so hört man durch die Blume, ganz viel sind diese sogenannten Geistervorstellungen, also ganz viele Filme werden auch künstlich hochgetrieben. Die Zahlen sind nie glaubwürdig eigentlich, die aus China kommen. Natürlich wird da immer noch sehr viel Geld gemacht, ganz klar, das ist super wichtig, aber man hat auch das Gefühl, ein Teil davon ist eine Blase und man fragt sich, wie lange diese Blase bleiben kann. Also wie weit können die ihre Zahlen übertreiben, bis man das Gefühl hat, okay, sie sagen, es waren mehr im Kino als in China leben oder so, weil diese Zahlen sind aufgebläht. Ich fand das als Gag immer so lustig, dass es zwar Geistervorstellungen gibt, aber Filme mit Geistern darf man nicht zeigen.
Aber Geister können sich die Filme anschauen.
Ah ja. Geister vor der Leinwand, nicht auf der Leinwand.
Also, so viel zu China. Vielen Dank nochmal. Und ich dachte, ach ja, Moment mal, wir beantworten auch Fragen im Mailback. Da können wir doch einfach mal, das können wir doch mal, ihr könnt uns ja Fragen schicken. Und unter anderem hat uns Jakob Bob gefragt im Discord, welcher Film hat euch am meisten enttäuscht? Disclaimer, ich weiß nicht, ob enttäuschte Vorfreude schon mal ein Thema bei euch war. Fand ich recht schwierig, die Frage. Ich glaube, ich habe von Tenet recht viel erhofft, aber ich habe auch vielen anderen Nolan-Filme davor schon kritisch gesehen. Und eine Sache, die jetzt nicht so eine spannende Antwort ist, aber wo ich schon eine Art Enttäuschung hatte, war Star Wars 7, weil ich, wie viele halt früher immer so großer Star Wars-Fan war und so weiter, und dann haben sie ja die Prequels gemacht und dann dachte ich wirklich lange schon, und das das wirkte, ich wirkte selber auf mich total prophetisch und jetzt wirkt es natürlich total albern, aber als diese Prequels gekommen waren, war das Thema Star Wars eigentlich durch. Also es gab natürlich noch Clone Wars und so weiter, aber es stand nicht irgendwo am Horizont, dass jemals noch mal Star Wars Filme kommen würden. Und ich meinte dann immer schon öfter so, da können sie doch eigentlich noch mal Filme machen und sowas, dann machen sie es halt jetzt weiter, dann versuchen sie das irgendwie besser zu machen und sowas. Dann kam einfach Star Wars 7 und ich dachte, okay, das ist ja wirklich nur wieder ein, jetzt wieder einfach nur ein Aufkochen des Alten und sowas. Und mittlerweile bin ich ja komplett von diesen, aus dieser Star Wars Welt raus. Also wenn ich jetzt auch höre, Quantic Dream macht ein Star Wars Spiel oder so, dann denke ich echt so, ey Leute, weiß ich nicht, worst of both worlds. Ich kann nicht nochmal ein, ich habe auch neulich erste Staffel Mandalorian geguckt und mich wirklich zu Tode gelangweilt in dieser Serie. Also das wäre so ein jüngeres Beispiel. Bei Arthos muss ich nochmal überlegen. In der Kindheit, also das erste in der Schulzeit, habe ich schon oft gesagt, war The Matrix Reloaded. Das ist der erste Film, bei dem ich mich, da hat, glaube ich, bei mir das filmkritische Bewusstsein angefangen. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt finden würde. Ich sollte nochmal eine Folge machen, bevor Resurrections kommt zu Reloaded und Revolutions. Aber da hat das, glaube ich, angefangen, sich ewig lange da rüber zu unterhalten, wie misslungen man diesen Film fand und sowas. Das sind so Sachen, die mich da so enttäuscht haben. Und so aktuell weiß ich gar nicht so genau.
Ja, guter Punkt. Also Matrix Reloaded und Revolutions waren für mich sicher auch damals so mittelschwere Katastrophen, wo ich halt dachte so, ich glaube, in dem Moment konnte ich das gar nicht so komplett fassen. Da war ich vielleicht noch fast zu jung. Mhm. Ich glaube, man entwickelt diese Kapazität, wirklich enttäuscht zu werden, auch erst später. Also, glaube ich, dieses Gefühl so, ach, ein Film kann auch schlecht sein, hat man irgendwie nicht sofort so mitgegeben. Aber diese Matrix-Fortsetzungen waren für mich sicher ein Punkt. Und ich glaube, also Reloaded, finde ich heute, hat noch viel, sehr viele tolle Sachen. Mit Revolutions habe ich immer noch meine Probleme. Also
den haben übrigens viele auch nicht gesehen, ne? Also und den hatte ich dann auch, hatte ich jahrelang nicht gesehen, weil wir so enttäuscht waren von Reloaded. Und die kamen ja im gleichen Jahr. Der kam ja so irgendwie im Sommer Reloaded und dann im Winter Revolutions oder sowas. Und dann nicht mal geschaut, jahrelang. So eine Enttäuschung war das damals bei uns.
Was mir aufgefallen ist, dass es oft bei so diesem klassischen Arthouse-Regisseur und dem Autorenfilmer manchmal gar nicht so leicht ist, enttäuscht zu werden. Weil wenn es dir vor allen Dingen auch darum geht in Teilen, okay, hier ist ein neuer Eintrag in eine Karriere, eine weitere Artikulation dieser spezifischen Stimme, dann ist auch ein Film, der auf bestimmter Ebene scheitert, interessant. Also ich finde, von einem großen Filmemacher ein schlechter Film hat dann irgendwie auch so einen ganz eigenen Reiz. Ich glaube, mir fällt das leichter, enttäuscht zu sein von einem Film bei Blockbustern und dergleichen. Also, oder bei so Regisseuren, die Arthouse sind, aber in der Nähe zu so einer großen Publikumswirkung stehen. Weil ich muss zum Beispiel denken an, ich bin jemand, der ein großer Fürsprecher von Edgar Wright ist über weite Teile, aber Baby Driver hat mich kolossal genervt und war dann sogar so weit für mich enttäuschend, dass ich dachte, vielleicht muss ich meine Meinung nochmal überarbeiten und revidieren und mir nochmal anschauen, was ich daran eigentlich schätze. Weil ich eigentlich gerade zum Beispiel auch diese Cornetto-Filme wahrgenommen hatte als ein zunehmendes Herantasten an eine Distanz zur ewigen Jugend, ein Lösen von diesem Nicht-Erwachsen-Werden-Wollen. Und gerade The World's End ist für mich einfach ein Film, der eindrucksvoll zeigt, wie man in einem Popkulturraum wirklich Fragen von verzögerter Entwicklung und dergleichen verhandelt, von Leuten, die sich nicht lösen können und wie auch Nostalgie halt einfach Menschen Wunden zufügt. Und dann kommt Baby Driver und ist im Endeffekt alles, was ich nicht von ihm will. Einfach so ein netter irgendwie Unterhaltungsfilm, aber halt irgendwie nicht mal auf eine Weise, die mich irgendwie mitnimmt und berauscht.
Ich freue mich auf Last Night in Soho.
Ja, ich habe da auch ein bisschen Befürchtungen tatsächlich, aber naja gut. Ich muss sagen, immerhin fand ich seine Sparks-Doku tatsächlich sehr gelungen.
Die soll gut sein, hast du gesagt, ne?
Ja, genau, ich mochte die tatsächlich sehr gern. Ich glaube, eine andere Enttäuschung war tatsächlich, da haben wir ja schon länger drüber gesprochen, Isle of Dogs von Wes Anderson. Auch für mich so ein ähnlicher Filmemacher, jemand, den ich immer geschützt habe und den ich auch gegen vielleicht so die Zornigen mit der Mistgabel der hohen Cinephilie so ein bisschen verteidigen wollte und für den ich viel abgewinnen konnte, aber der für mich mit Isle of Dogs dann auch doch irgendwie gekippt ist so ein bisschen. Sehr ähnliches Szenario, auch da bin ich natürlich gespannt auf The French Dispatch und was das mir mit mir macht und mit meiner Haltung zu diesem Filmemacher. Und ich glaube, was ich fast ein bisschen zu oft erwähnt habe, um jetzt vielleicht mal in die hohe Cinephilie zu gehen, war Riti Pans Irradiated. Ja. Der auf der Berlinale gelaufen ist. Und das war ein Filmemacher, der mir auch immer nicht viel bedeutet haben, aber den ich immer super eindrucksvoll fand. Jemand, der ganz stark an einem einzigen Thema seiner Erfahrung mit der Roten Khmer sich so abgearbeitet hat. Und ich hatte das Gefühl, irrsinnig, wie der immer neue Formen für dasselbe Thema findet.
Ja.
Wie der anfängt und sagt, okay, hier mache ich das jetzt mit kleinen Holzpüppchen und jetzt mache ich das mit Ausdruckstanz und jetzt mache ich das mit Standbildern. Und dann hat er sich weiterentwickelt auf eine gewisse Weise, nach einem universellen Konflikt gesucht und ist damit für mich krachend gescheitert. Und dann hatte ich auch irgendwie, genau wie bei den anderen, so das Gefühl, konnte der vielleicht nicht mehr als eine bestimmte Sache. Und sobald er diese sehr enge Grenze verlässt, kommt etwas, das halt unbefriedigend und das vielleicht sogar dumm und gefährlich ist. Also das waren für mich so drei Beispiele, die ich aus der jüngsten Vergangenheit.
Ganz interessant, bei diesem Daniel Kahneman-Buch, auf das ich gleich noch komme, geht es auch darum, wie das Gehirn immer so mit mit Überraschungen oder neuen Informationen arbeitet. Und wenn man zum Beispiel zum Fußballspiel geht und man hat das Gefühl, halt beide Teams sind gleich stark, dann gewinnt halt eins gegen das andere, dann baut das Gehirn das einfach um, ne, und sagt, ach so, klar, das andere war natürlich stärker. Aber vorher dachte man das halt so, dass die gleich stark sind, so ungefähr. Und auch, wenn man so über politische Entscheidungen spricht und die nachträglich erscheint das, was passiert ist, halt immer plausibler. Aber die haben so Umfragen gemacht. Ich glaube, die haben Umfragen, war das bei 9/11? Nee, irgendwo mal war mal so eine krasse Flut oder sowas. Und dann haben sie Leuten in so zwei Tests die Hinweise gegeben, die auch die Regierung vorher hatte quasi. Und denen so gesagt, okay, das hättet ihr zu dem Zeitpunkt wissen müssen. Findet ihr, man hätte jetzt mehr Dämme bauen sollen oder sowas? Und die haben halt so zu 25% gesagt, ja. Und den anderen haben sie dann auch noch diese Bilder der Flut gegeben und gesagt, aber das dürft ihr jetzt nicht mit einbeziehen, also dass ihr das jetzt wisst. Und dann haben die trotzdem halt so 60% oder so gesagt, wir müssen die Dämme erhöhen müssen und so weiter. Also, dass man später dann noch mal, dass man so einen Film sieht und sagt so, oder beziehungsweise, das fällt mir auch noch im Kahneman-Buch ein, wir können Zufälligkeit nicht gut einschätzen als Menschen. Also es gibt in Basketball, hat er als Beispiel, das Beispiel, dass man, das Player so eine Hot Hand haben. Also wenn man so zwei, drei Körbe hintereinander wirft, dann ist der Player hot und ist halt dann auch besser. Und das ist im Basketball so eine richtige Sache, an die Leute glauben und Coaches da damit trainieren und sowas. Und irgendwann haben dann sich das halt mal so Leute angeschaut und gesagt, ja, das ist einfach Zufall, ne? Also es ist einfach random, dass du halt dreimal hintereinander triffst. Und es gibt nicht diese Hot Hand, aber wir können quasi dieses Zufällige oft nicht so gut verklausulieren oder uns oder glauben, und deswegen denken wir immer, das ist jetzt so, das ist jetzt ganz toll. Und das ist bei Filmen, glaube ich, manchmal auch so. Das halt, man haut halt auch mal daneben. Das heißt dann aber halt nicht, dass halt der ganze Regisseur schlecht ist. Aber man will da manchmal ran an dieses Götzenbild, ja, oder sowas, und dann sagen, nee, dann war es natürlich schon immer scheiße. Ich hätte es wissen können, ja.
Ich habe ja nur das Gefühl, das zeigt einem dann oft manchmal in den schlechtesten Werken Facetten, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat, oder macht einem die Kritikpunkte, die man vorher irgendwie ganz leicht beiseite wischen konnte, einfach nochmal, man hat dann Anschauungsmaterial dafür, man nimmt die dann plötzlich wahr. Ich glaube, das ist halt ja, der Unterschied.
Das ist ein guter Punkt.
Ich meine, das mit Sport finde ich interessant, weil das natürlich, glaube ich, so der, gibt es irgendeinen Bereich auf der Welt, der abergläubischer ist als Spitzensportler? Weil da sind so viel so Voodoo-Sachen und Rituale und Glückssteine und so, das ist schon echt verrückt.
Ja, es gibt auch dieses Buch irgendwie Moneyball und auch diesen Film, da geht's ja, glaube ich, um Statistiken dann auch, ne, dass man das hauptsächlich nach Statistik alles berechnet und sowas. Oder auch beim Poker soll man doch immer nur den ganzen, also alle Spiele, die man spielt, quasi am Kopf haben und nicht nur das Einzelne. Ja, da streben auch die Kräfte gegeneinander. Aber ich habe jetzt noch mal hier so durchgeklickt bei Letterboxd, bei so Arthouse-Sachen. Nö, fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo ich da eine riesige Enttäuschung hatte.
Ich glaube, man hat halt auch seltener einfach das Vorfeld, das einen diesem Film so aufhypt, dass es so eine große Erwartung bekommt. Also, wenn dann sehr einzelne Titel. Vielleicht wäre es bei mir sowas wie Parasite, den ich gut fand, aber vielleicht nicht so brillant wie viele andere.
Ja.
Aber ich glaube, da war es dann, das Frustrierende war weniger, dass ich den Film nicht so toll fand wie alle anderen, sondern dann diese komische Situation, wo man sitzt, wo man überall so umgeben ist von einem totalen Enthusiasmus, und das weckt ja auch immer das Gefühl, schade, dass ich da jetzt gerade nicht einstimmen kann und so. Und irgendwann nervt es einen dann vielleicht auch. So ein bisschen, wenn du zur Arbeit musst und alle feiern oder so.
Manchmal ist man von der Entwicklung so ein bisschen enttäuscht. Ich finde ja manche so Flight of the Conchords Folgen und frühe Sachen, die Taika Waititi gemacht hat, gut. Und jetzt merkt man so, okay, ja gut, er ist jetzt da. Also manche Leute werden ja so gefressen. Ich meine, seine Handschrift ist immer noch erkennbar, aber auf so eine unangenehme Art mittlerweile. Und das kann einen auch enttäuschen, so welche Abzweigungen Leute nehmen, ja. Oder auch wenn Leute so lange keinen Film machen.
Super in Free Guy, oder?
Das ist wirklich, also wirklich, da haben sie wirklich meinen Hassfilm wirklich im Labor. Also den gucke ich mir 1000 Jahre nicht an. Der soll ja ganz guter Videospielfilm sein. So, ey, sorry, ich kann das nicht.
Ja, aber Taika Waititi soll sehr viel improvisiert haben, habe ich gehört.
Ja, das ist witzig. Ich kann leider keine Zeit, um Free Guy zu gucken. Stattdessen hatte ich Zeit zu lesen, ein Buch zu lesen, was ich schon mal angefangen hatte vor Jahren und mich jetzt noch mal ein bisschen reingearbeitet habe, eigentlich nur so ein bisschen aus Interesse. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, Lukas, ob du das auch kennst, wenn du filmfremde Sachen liest, dass ja dann aber oft doch wieder der Film oder die Filmkritik oder sowas in den Kopf kommt. Deswegen wollte ich es einfach mal ansprechen. Und zwar ist es von Daniel Kahneman, spricht man ihn, glaube ich, aus, Thinking Fast and Slow. Der hat mal einen Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen, für einen Teil, der auch in dem Buch vorkommt. Und es geht hier darum, wie treffen wir Entscheidungen, was denken wir eigentlich, was glauben wir und warum läuft viel eigentlich bei uns automatisch ab und wir können dem nicht immer vertrauen. An sich würde Kahneman aber sagen, der menschliche Verstand funktioniert schon absurd gut. Also für manche Entscheidungen müssen wir Energie aufwenden oder richtig uns hinsetzen und denken. Und vieles läuft irgendwie so automatisch ab, was wir tagsüber machen. Jeder kennt das, ne? Also wenn man sich die Schuhe zubindet, dann überlegt man nicht, wie genau war das jetzt nochmal, sondern man macht es einfach. Man steckt einen Schlüssel ein, man geht raus und so weiter und so fort. Für andere Sachen muss man irgendwie stärker nachdenken. Und er nennt das, und es ist ihm auch wichtig, das im Buch zu sagen, System 1 und System 2, und ihm ist wichtig zu sagen, dass es die nicht echt tatsächlich irgendwo gibt. Also es ist nicht so, dass wir quasi im Gehirn zwei Areale haben. Das eine ist System 1, das andere ist System 2, und die kann man jetzt tatsächlich da rausoperieren oder kann da, weiß ich nicht, was reinspritzen oder sowas, sondern das sollen wir uns eher als Bild so vorstellen. Er hat eben in sehr vielen, auch mit Kolleginnen und Kollegen, Studien nachgewiesen, wann denken Leute in System 1, wann denken Leute in System 2 und wann kickt System, also wann kommt System 2 rein und sagt, Moment mal, jetzt muss ich aber hier mal arbeiten. Und der meint, man kann das sich so ein bisschen so vorstellen, wenn man zum Beispiel Auto fährt oder so, dann ist erstmal so System 1 im Gange und das System 1 checkt eigentlich nur so unsere Umwelt ab und versucht, Sachen einzuordnen. Und sobald was passiert, was nicht ins Muster passt, kommt System 2 und muss eine Entscheidung treffen. Also sagen wir mal, du fährst Auto und auf einmal siehst du in der Ferne ein Auto, das schliert so rum. Und dann hast du das Gefühl, oh shit, hier ist irgendwas, ich muss jetzt handeln. Und dann kommt das aktivere, denkendere System. Man kann die so ein bisschen vergleichen, dass er sagt, System 1 sind die gelernten Sachen, über die man nicht nachdenken muss. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, was ist 2 plus 2? Und dann kommt da 4 raus. Dann ist das System 1, weil das haben wir irgendwie gelernt. Wichtig an diesem Punkt aber schon, finde ich, das wissen wir nicht seit Geburt. Also wir haben das irgendwann mal gelernt. Irgendwann wussten wir das noch nicht und es wurde uns erzählt, aber jetzt ist es in System 1 drin. Er sagt nämlich auch, dass das viel, was Intuition oder Leute Intuition nennen, System 1 ist. Und das kann natürlich sein, wenn du jetzt Großmeister im Schach bist und du gehst an einem Schachbrett vorbei, dann kann dein System 1 schon sehen, zum Beispiel, wer führt gerade eher oder wer gewinnt wahrscheinlich eher die Partie, ohne dass du dich aktiv da hinsetzen musst und rechnen musst. Und System 2 ist zum Beispiel, wenn ich sowas sage, was ist 24 mal 38 oder so, dann, schon im Stiegler-Podcast gesagt, wissen wir halt, dass die Antwort nicht irgendwie 10.000 ist. Wir wissen aber auch, dass die Antwort nicht 200 ist. Das kann schon System 1. Und System 2 merkt dann, jetzt muss ich anfangen zu denken. Und dann setzt man sich hin und dann denkt man das halt so richtig durch. Und was Kahneman in dem Buch beschreibt, ist, dass es anstrengend ist, System 2 zu benutzen. Und deswegen ist System 2 faul. Also eigentlich wollen wir erstmal so innerlich, dass System 1 alles löst und nur die schwierigen Sachen, da soll dann System 2 ran, da muss dann der Rechner ran. Und das kenne ich natürlich auch, weiß ich, bei der Filmkritik oder sowas, dass man sich, manchmal lässt man sich berieseln, manchmal trifft man irgendwelche Urteile und manchmal setzt man sich wirklich hin und denkt nochmal richtig so aus dieser ganzen Sache rum. Und System 1 fragt sich quasi eher so die ganze Zeit, seine Fragen sind da, are things going well? Is anything new going on? Is my effort needed for this task? Should I direct my attention? Und in diesem Buch dann macht er ganz, ganz viele Beispiele auf und redet über ganz viele verschiedene Tests, die die gemacht haben mit Leuten. Und man kann zum Beispiel wohl sehen, wenn System 2 an ist, dann werden die Pupillen weiter. Und deswegen konnten sie Leute quasi in diesen Testräumen dann manchmal sagen, warum haben sie jetzt aufgehört zu rechnen? Und dann meinten, ja, woher wissen sie das? Und dann, ja, weil wir gesehen haben, ihre Pupillen haben sich wieder verengt. Das heißt, System 2 war fertig quasi, haben jetzt aufgehört zu rechnen. Und in dem Buch geht es ganz viel um so Trugschlüsse, Heuristiken, mit denen wir arbeiten, wo man eher mal System 2 ranlassen könnte, um das einzuschätzen, aber unser System 1 einfach verschiedene Entscheidungen einfach für uns trifft. Und zum Beispiel, ein Beispiel wäre dafür Substitution through an easier question. Also wenn du mich zum Beispiel jetzt fragen würdest, ey Christian, soll ich Urlaub in Portugal machen? Dann werde ich wahrscheinlich die Frage beantworten, ob ich es in Portugal gut finde oder ob ich in Portugal einen guten Urlaub gemacht habe. Das ist wahrscheinlich die Frage, die ich mir stelle. Die Frage ist wahrscheinlich
weil
nicht,
die
was
Informationen
ist,
über mich fehlen, was mag ich genau, gefällt dir spezifisch Portugal?
Das ist
Und dann
genau,
gehst du
das
zurück
ist ein
auf
sehr
die
guter
Informationen,
Punkt.
die du über dich
Es
hast.
gibt da aber eben nämlich quasi Known-Knowns, Known-Unknowns
Ja.
und Unknown-Unknowns. Known-Knowns wäre halt, also Dinge, von denen ich weiß, dass es sie gibt und ich weiß die auch. Also sagen wir mal, ich weiß ja Sachen über dich zum Beispiel und so weiter. Aber da würde man wahrscheinlich schon sagen, eventuell würde ich trotzdem nicht über dich nachdenken, sondern einfach nur mein System 1 würde denken, okay, ich war da schon mal, ich fand's gut, ja, geht da auf jeden Fall hin. Und ich unterstelle damit, das, was für mich gut war, wird auch für dich gut sein. Dann gibt es Unknown Knowns, also das ist quasi Sachen, von denen ich weiß, dass diese Informationen existieren, aber ich weiß sie nicht. Und Unknown Unknowns sind quasi Dinge, von denen ich noch gar nichts weiß. Irgendwie, also die es ja aber auch noch geben könnte. Und da meint er, das machen wir oft nicht. Also ein Satz, und das ist, finde ich, auch für die Filmkritik einfach interessant, ist, what you see is all there is. Also das, was du siehst, ist alles, was existiert. Das ist so ein Grundsatz, mit dem wir rumlaufen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ey, das ist meine Freundin, Petra, die ist super freundlich und sportlich, kann die nicht auf deinen Hund aufpassen oder sowas, dann würdest du halt komischer, das hat damit nichts zu tun so richtig, ne, ob die freundlich ist oder sportlich, ob dies jetzt was für deinen Hund wäre, aber daraus leiten wir einfach ganz viele Sachen ab. Aus den Sachen, die wir wissen, denken wir, dann sind wahrscheinlich auch die anderen Sachen gut und fragen uns oft gar nicht, was gibt es da eigentlich noch, was könnte man da eigentlich noch sehen? Und da gibt's halt ganz viele verschiedene Prozesse, von denen wir auch schon mal gehört haben, ne? Also sowas wie Priming zum Beispiel, dass du kriegst erst eine Information, was kommt dann als nächstes? Zum Beispiel, es gibt irgendwie den Florida-Effekt heißt das. Das ist, wenn man Leuten ganz viele Begriffe über Alter zum Beispiel sagt, dann bewegen die sich danach langsamer oder sowas, ne? Einfach weil das so einen Einfluss darauf hat. Oder wir kennen auch Framing zum Beispiel oder Anchoring fand ich ganz interessant, wenn man fragt, ist Gandhi älter geworden als 144 Jahre?
144, ja,
genau,
hab ich auch gelesen.
Genau, und dann sagen Leute natürlich nein. Und wenn ich die dann frage, wie alt war er denn? Dann anchoren sich Leute von 144 nach unten und überlegen, okay, 144 war unrealistisch, was wäre denn realistisch? Und gehen dann so runter und sagen dann, okay, der war wahrscheinlich 68. Wenn man aber sagt, ist Gandhi älter gewesen als 34 und dann danach fragt, wie alt war er denn, dann anchoren sich Leute von 34 halt hoch. Und die erste Sache, die jetzt mit, mal auf was zu kommen, was vielleicht auch für uns interessant ist, ich einfach spannend fand, ist die Frage, wie ist das, wenn wir einen Film gucken? Also sagen wir, wir gehen davon aus, es gibt tatsächlich diese beiden Systeme. Gibt es natürlich jetzt nicht so richtig, aber wir scheinbar in Forschung, psychologische Forschung wurde rausgefunden, wir funktionieren irgendwann so. Wann kickt denn System 2? Also wann sind wir in einem Film und fangen wirklich an, darüber nachzudenken? Denn ich glaube, eine Sache, die wir auch haben, ist, je mehr man über Film weiß und je mehr man geschult ist, desto mehr ist wahrscheinlich schon in System 1 drin. Also wahrscheinlich achtet man zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich viele Podcasts gemacht hat, schon so ein bisschen auf Kameraführung, ohne dass man das tatsächlich machen muss. Aber irgendwann kommt manchmal der Punkt, wo man wirklich anfängt zu denken. Und ich merke das bei mir, bei dieser Frage von System 1, is anything new going on? Sobald irgendwas Neues passiert, was Spannendes oder sowas, kann man manchmal beobachten, wie so das andere System kommt und man dann, ich glaube, bei mir passiert das oft so nach einer halben Stunde im Film oder sowas, dass ich dann auf einmal anfange, so richtig darüber nachzudenken. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, ja, ob man das bei sich selber beobachten kann.
Ich finde das ganz spannend, weil ich hatte für diese Sendung mir auch überlegt, kurz über ein Buch zu sprechen, in dem es um mehr oder weniger das geht. Und zwar Film, Nihilism and the Restoration of Belief von Darren Krass. Ambrose. Vielleicht hole ich da ganz kurz aus, um das so ein bisschen vorzustellen, aber ich verspreche, ich komme gleich auch dann zu genau dem Punkt.
Also im Jahr 1942.
Also 1905. Ich finde, das ist einfach ein guter Einstieg, und das kann man immer machen.
Das kann man
also, 1942. Nein, ich fasse ganz kurz zusammen, weil die Kernidee des Buches vielleicht noch ein bisschen eine andere, weil es geht darum, wie der Titel schon sagt, der beschreibt Filme als die Materialisierung von Ideen. Und diese Ideen können unseren Horizont erweitern. Die haben die Möglichkeit, die Entzauberung der Welt, also das, was wir von Max Weber kennen, ein bisschen umzukehren, indem sie uns Dinge glauben lassen, die wir vielleicht sonst nicht glauben würden und können damit modernem Nihilismus, also dem Glauben an nichts oder die Abwesenheit von Überzeugung, entgegenwirken. Das sieht man ja aus dem Titel. Und er hat den ganz interessanten Gedanken, dass Filme entwickelt wurden als Brücke, damals nach der Aufklärung zwischen Objektiven und Subjektiven. Also, dass wir als einzelner Mensch, nachdem wir die feste Weltordnung durch die Aufklärung verloren haben, den Blick auf Gott, eine Art neuen Ersatz dafür brauchten. Und das ist die objektive Realität, die wir abfilmen können. Und dadurch fühlen wir uns mit der verbunden, dadurch entsteht ein neues Gefühl von dem Teil von etwas Größerem zu sein. Dafür filmt man Wirklichkeit, dafür reproduziert man Realität, um das als Gefüge fassen zu können. Und er geht dann mit verschiedenen Denkern da dran, relativ bekannte Filmdenker, Philosophen, Noel Carroll, David Bordwell, Bazin, Stanley Cavell, Gilles Deleuze. Ich glaube, viele davon sind hier ja auch in der einen oder anderen Form schon mal beschrieben worden. Und er geht dann weiter und sagt, und das ist dann das, wo wir mit dem anderen Buch zusammenkommen, die filmischen Formen, die sich entwickelt haben, vor allen Dingen in Hollywood, basieren zu weiten Teilen oder reproduzieren in weiten Teilen menschliche Denk- und Wahrnehmungsprozesse. Mhm. Und das klassische System, die Hollywood Continuity, geht davon aus, dass, wie sie keine eigene, in sich geschlossene Logik hat, sondern die geht mit denselben Überzeugungen, die wir auch an die Wirklichkeit herantragen, durch politische Systeme, durch Ideologien, auch an den Blick auf die Wirklichkeit heran. Und in diesem Zwischenspiel entsteht dann, also zwischen filmischer Form und zwischen den Annahmen über die Welt, die wir haben, entstehen dann filmische Konventionen. Und die gehen eben auch einher dadurch mit konventionellem Denken und konventionellen Wahrnehmungsmustern. Und während so Leute wie David Bordwell oder Noel Carroll halt sagen, hey, im Endeffekt, wenn wir neue Formen erschaffen, dann verweisen die immer nur darauf, wie die alten funktionieren, sagt er, nein, wir können mit neuen Formen im Film einen Countersense gegen den Common Sense entwickeln. Und ich würde sagen, das könnte man eigentlich auch auf dieses Konzept setzen. Der Common Sense, das Gelernte, das Erwartbare, ist das System 1. Und der Countersense, der Gegensinn, der dem der Anstrengung auch erfordert, der auch Brüche und Herausforderungen und neues Denken fordert, ist der Sinn 2. Und er schreibt das in dem Buch, macht es dann fest an Leuten wie David Lynch und Werner Herzog oder an Michael Haneke, den hatten wir ja auch schon erwähnt. Aber ich finde das ganz interessant, dass er da im Endeffekt auch sagt, okay, diese Frage von Denken und Wahrnehmung ist eben in filmischer Konvention, das ist halt das Erlernte, die 1 und die 2. Ich finde, das kann man eigentlich ganz gut in Verbindung setzen oder diese beiden Bücher, da kann man ja so zusammenlesen.
Mhm. Ja, spannend, wenn man quasi das zum Filmemachen auch bringt und sich fragt, wie können Filme daran arbeiten oder wann machen die das, dass die System 2 vielleicht eher kicken. Wir hatten da in der Twist-Folge rüber gesprochen, dass wir das Gefühl hatten, bei vielen fing das Denken über Film oder das Nachdenken über Film so stark bei diesen Twist-Filmen an, weil sie auf einmal aus so einer Konvention von Erzählung, auch wenn der Twist natürlich auch eine Konvention ist, aber ausbrechen und dann das Denken ermöglichen und man dann aber irgendwann merkt, ach, das machen wir eigentlich die ganze Zeit. Wir lassen eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen laufen. Das heißt ja auch, man lässt sich berauschen vom Kino. Es ist irgendwie unterhaltsam und so weiter. Aber genau, man kann immer eben auch dann daneben treten und sagen, jetzt fängt vielleicht die Kritik an. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch spannend zu schauen, was macht der Film nur so mit System 1? Also deswegen diese Sache, ich kenne leider die Seduktionstheorie von Markus Stiegler ja noch nicht so richtig. Also ich glaube, er schreibt, glaube ich, auch noch an dem Buch, was das dann komplett nochmal erklärt. Es gibt, glaube ich, eine Folge von...
Es gibt ein Buch dazu schon.
Ah, okay. Dann muss ich, das wäre auf jeden Fall auch nochmal total spannend, weil das finde ich immer sehr interessant, beides an dem Film. So, wo lässt man sich berauschen, überwältigen, wo fängt man dann wieder an zum Denken? Das ist natürlich nicht so ganz klar abgetrennt, aber man merkt es schon bei Sachen. Und ich glaube, was halt auch interessant ist, ist, das auf andere Sachen manchmal noch zu beziehen. Also dieses gerade what you see is all there is. Das ist eine ganz interessante Sache, um über Film nachzudenken, auch inhaltlich, weil ne, es gibt ja auch diese Idee von Negative Space und so, aber die Sache, was wird eigentlich hier nicht gezeigt? Oder wenn wir sagen, dieser Film ist politisch ideologisch, weil er geht in diese eine Richtung, dann kann man ja sagen, okay, das ist halt das, was ich sehe im Film und vielleicht ist die Gegenbewegung oder die Lösung nicht in diesem Film an sich angelegt, aber sie ist ja trotzdem da und sie sagt mir ja trotzdem was darüber und ich kann ja, deswegen bin ich mittlerweile, also ich dachte immer so, glaube ich, eine lange Zeit, Filme müssen am Ende dann doch nochmal die politische Kurve kriegen und irgendwie nochmal einen hoffnungsvollen Ausgang oder so wie die Regierung Chinas das vielleicht auch denkt, nochmal kriegen und mittlerweile bin ich weiß nicht, ob ich jetzt meine edgy Teenager-Phase, aber mittlerweile bin ich an so nihilistischem Kino wieder total interessiert, weil ich dann immer denke, ich bin doch schon politisch gebildet, das muss ja mir nicht der Film jetzt auch noch sagen, dass das irgendwie negative Zustände sind oder sowas, den Gedanken, das kann ich mir auch selber denken und so weiter und dadurch entferne ich mich aber dann manchmal auch in meinem Urteil über den Film, manchmal vom Film, habe ich das Gefühl.
Ja, finde ich total faszinierend, weil man natürlich sich auch immer wieder für neue Dinge halt irgendwie begeistert. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Stiegler-Egger-Buch heißt Ritual und Verführung, Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film. Da geht es sehr stark schon um diese Seduktionstheorie. Ich glaube, da kommt auch der Begriff bei ihm halt irgendwie definitiv vor. Ich weiß jetzt nicht, ob er da vielleicht noch was Umfangreicheres, was irgendwie Konzentrierteres geschrieben hat. Aber ja, um nochmal auf deine Aussage jetzt gerade davon zu kommen, ich wollte das nur ganz kurz einwerfen. Ich finde das natürlich auch total spannend, so diese Frage, wenn wir diese beiden Systeme haben und sich auch fragen, so, okay, will ich das eine ausblenden? Will ich vielleicht irgendwie einen Film so über mich hinwegwischen lassen oder hinwegschwemmen lassen, wie so eine Welle oder so? Ich finde halt ganz spannend bei der Frage von Verführung im Sinn von, wann begreifen wir das als übergriffig? Wann habe ich keinen, sehe ich keinen Wert daran? Und wie bewusst kann ich das halt tatsächlich entscheiden? Weil das stelle ich mir ganz oft so, wann will ich mich verführen lassen und welche Voraussetzungen sind dafür da? Also muss ein Film, damit ich das mit mir machen lasse, erst halt irgendwie Rosen zum Bett streuen und irgendwie zwei Kerzen anmachen oder bin ich da einfacher zu haben? Und ich glaube, das ist ja immer von ganz vielen verschiedenen Faktoren, inklusive natürlich auch sowas wie der Tagesform oder der Zuneigung zum Regisseur abhängig. Also wenn wir über Priming sprechen, ich glaube, Priming ist ein ganz guter Grund, um zu erklären, warum es sowas wie eine unschuldige, eine unbedarfte Filmrezeption eigentlich nicht gibt, warum wir an alles Erwartungen und auch Projektionen irgendwie rantragen und warum ich es oft für Quatsch halte, sich so ganz bemüht, unbefleckt zu enthalten. Weil die Angst ist ja, dass man dann mit bestimmten Erwartungen an einen Film rangeht, wenn man gespoilert worden ist, die der Film vielleicht nicht erfüllen kann. Oder dass er irgendwie bestimmte Sachen tut, die die Spannung irgendwie halt enthalten und die man dann nicht mehr irgendwie bieten kann. Also da hat man die Erwartung, das und das wird passieren. Und ich frage mich, ob das dann, also wie massiv der Unterschied wirklich ist zwischen den einen Erwartungen und den anderen neuen, die man entwickelt. Weil man ja immer mit bestimmten Vorstellungen hat und die immer erfüllt werden oder nicht erfüllt werden.
Ja, das fand ich ganz spannend, als ich nochmal Dune gesehen hatte und dann schon wusste eben, was passiert und dann auf einmal so da so reingeflossen bin in diesen Film und auch mich gerne gefragt habe, ach, wollte der Film überhaupt das erzählen, was ich beim ersten Mal gesehen hatte oder nicht? Ja, also genau, was
Ein ganz krasser Fall, wo ich irgendwie geprimed war. Ich war letztens im Kino und ich dachte, ich sehe jetzt in The Mood for Love in 35 mm, auf 35 mm. Und dann wurde mir da, also dann sah ich vom ersten Bild an, vom Vorspann, dass es DCP war und ich konnte den Film nicht mehr genießen. Ich mag den Film natürlich total gern. Aber ich saß dann da und hatte was anderes erwartet und Farben, die noch mal anders aussehen und eine Materialität, die noch mal anders wirkt. Ich hatte mich extra in die erste Reihe gesetzt und war total heiß auf den und hatte mich total auf den gefreut. Und das hat mir wirklich so, ich habe den dann noch fertig geguckt und so, aber ich hatte nie weniger Spaß mit In the Mood for Love, als ich da in dem Moment enttäuscht worden bin.
Ja, das ist genau spannend. Mit was geht man rein und und dann aber auch diese Frage, was sieht man dann daraus? Und ich glaube, da haben wir auch oft schon drüber geredet, dass man auch sich selber überraschen sollte und nochmal nachfragen sollte bei sich selbst oder so Kritik machen sollte, dass das nicht ein Algorithmus einfach vorprogrammieren könnte, der sich alle Folgen Cuts anhört und dann sagt, okay, dann fand Christian den nächsten Film ja so, dann kann das ja von alleine laufen, sondern man merkt halt dann manchmal auch in anderen Kritiken, dass Leute immer auf die gleichen Begriffe auch wieder kommen, ne, die einmal gelernt worden sind. Also man merkt dann, keine Ahnung, wenn du einen Text von David Hein liest auf Letterboxd, dann kommt immer Pacing, dann kommt immer, wie ist die Action gefilmt, dann kommt immer, sind die Charaktere ausgeformt genug oder nicht. Und man merkt, und das ist, glaube ich, was, wo ich nicht sage, dass ich das schaffe, aber was immerhin man, glaube ich, an sich selber beobachten sollte und zur Maxime erheben sollte, dass man sich da immer wieder in Frage stellt und immer wieder dann doch nochmal nachdenkt, auch wenn man schon das Gefühl hat, man hat das jetzt abgehakt für sich und weil man hat schon 1000 Filme gesehen und der Film war jetzt wieder so, deswegen ist das Mist. Da sollte man sich immer weiter fragen und nicht nur in den Dingen und Kategorien, die in System 1 halt schon verankert sind, verhaftet bleiben, denn sonst substituiert man, glaube ich, manchmal die Frage, ist der Film gut mit sowas wie, ja, waren die Schauspielenden gut oder sowas oder was auch immer man da dann für eine andere Frage beantwortet, sondern diese Frage, die ja einfach uns immer noch unklar ist, was ist ein guter Film? Also das kann man ja nicht auf drei Sachen runterbrechen, da sollte man immer dranbleiben, so, da sollte man immer noch mal System 2 befragen, ja.
Ja, genau. Ein guter und ein schlechter Film ist oft nicht einfach die Sammlung von Einzelfaktoren. Das ist nicht das Computerbild spieleartige Teilen in Kategorien Grafik und Schauspieler. Es kann auch einen Film geben mit hervorragenden Schauspielern, der toll gefilmt ist, der trotzdem vielleicht aus jenem oder was weiß ich, vielleicht auch einfach in der Gesamtstimmung einfach ein schlechter Film ist. Also da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch drin.
am Ende von dem Canman-Teil noch mal ein paar witzige Wörter, die ihr auf der nächsten Party benutzen könnt. Der Lady Macbeth-Effekt, das ist, wenn man das Bedürfnis hat, sich nach Schuld körperlich zu säubern. Wir haben das oft, oder nach einem schlimmen Erlebnis, wir haben das, ich glaube, bei TV Tropes heißt es auch Depression Shower oder sowas, gibt's im Film oft, dass wir eine Szene in der Dusche sehen, nachdem was Schlimmes passiert ist. Das gibt es scheinbar. Der Florida-Effekt ist, dass man, dass sich Sprache auf Verhalten auswirkt. Also ist, wenn man von alten Menschen hört, dass man sich dann langsamer bewegt. Lukas, wie viele Tiere einer Art hat Moses mit auf die Arche genommen?
Ja, zwei.
Ja, aber es war natürlich Noah. Das ist The Moses Illusion. Man erkennt den einen Teil der Frage nicht, weil man auf eine andere Frage geprimed ist. The Mere Exposure-Effekt. Wenn man etwas Neutralem oft genug begegnet, findet man es besser. Also vielleicht sollten wir da auch aufpassen, weil Regisseurinnen oder Regisseuren, über die wir oft reden und wo wir uns alle von der Genialität bewusst sind, dass wir dann irgendwann mal sagen, ah, waren die wirklich so gut.
Gleichzeitig sollten wir hoffen, dass unsere Hörer einfach so Stockholm-Syndrom-artig eine Zugeneigung entwickeln, einfach weil sie oft genug Cuts gehört haben.
Und The Halo-Effekt, man schließt von bekannten Dingen auf unbekannte Dinge, also von ein paar wenn jemand gut aussieht und freundlich ist, dann denkt man, dass der kann ja eigentlich keinen Dreck am Stecken haben. Ja, das sind noch so ein paar Sachen.
Der Halo-Effekt ist, wenn die ersten zwei Teile ganz cool sind und danach wird es nach und nach immer schlechter.
Ja. Genau, so ist es, wenn Beyoncé immer eine gute Single hatte. nein, da gibt's natürlich mehr. Dass Beyoncé aufgrund des guten Songs Halo auch ein guter Mensch sein muss.
Beyoncé hat nicht so viel Hits, ist mir letztens aufgefallen, oder? Also ich habe das Gefühl, sie ist so kulturell relevanter als dann die einzelnen Musikstücke.
Ich finde halt bei manchen von denen, die da bei Tidal ja sind, in diesem Streaming-Ort, da dringen die Sachen nicht so richtig hervor dann. Also ja, auch dieses Jay-Z-Album 444, ich glaube, es ist mittlerweile Spotify, dann habe ich es mal gehört, aber manche Sachen kriege ich auch dann gar nicht mit, weil die da in ihrer kleinen Enklave stattfinden.
Ja, das habe ich ganz gern gehört, das fand ich tatsächlich ganz gut. Black I'm OJ.
Ja.
Okay.
Ja, den stimmt, der war auf YouTube, den kann ich auch. The Pazu hat uns gefragt, wie nehmt ihr Filmografien von Regisseuren wahr, die im Laufe der Zeit von Schwarz-Weiß auf Farbe umgestiegen sind? Es gibt ja schon einige Unterschiede, zum Beispiel bei Kurosawa und Hitchcock. Sieht das nicht allzu anders aus, denkt er. Bei Bergman und Buñuel ist der Look hingegen doch schon sehr anders, oder täusche ich mich da? Man könnte bestimmt auch sagen, dass bei jedem, der auf Farbe umgestiegen ist, ein Bruch entsteht, mal mehr und mal weniger offensichtlich. Also gute Frage, weil da habe ich noch gar nie so explizit über diesen Aspekt nachgedacht. Was denkst du dazu?
Na, ich finde die Brüche interessant, weil wir haben ja so verschiedene große Brüche in der Filmgeschichte. Die Erfindung des Tonfilms und sicher auch die Erfindung des Farbfilms. Oder was heißt die Erfindung? Ich sage mal die Popularisierung, die Erhebung dieser Technik zu einem Massenmedium. Und in der Regel finde ich spannend eher die Kontinuität und weniger die Brüche, die da entstehen. Weil wir ja bei jemandem wie Hitchcock, wir haben in unserem Special drüber geredet, ganz viel von dem, was er eben in der Stummfilmzeit und in der Schwarz-Weiß-Zeit gemacht hat, in diese Farbfilmzeit mitrettet. Also diese Filme werden vermeintlich größer und visuell komplexer, aber er behält sich viele Mittel davon eben ganz stark bei. Ich muss gerade diese anderen Beispiele ganz so im Kopf durchgehen. Also klar, ein Film wie Cries and Whispers ist in seiner farblichen Intensität wahrscheinlich genauso so drastisch wie halt dieses kontrastreiche Schwarz-Weiß, das vorher bei Die Stunde des Wolfes oder bei Persona ist oder sowas. Also ich habe das Gefühl, dass also dieser Einsatz von flächigen Farben in den meisten Fällen dann total populär ist. Also dass man so, wie man breite Flächen von Schwarz benutzt, hat man dann auf einmal breite Flächen von Rot nimmt oder sowas. Also das ist jetzt ein Beispiel, das sich nur auf Ingmar Bergman stützt, aber ich habe das Gefühl, da entsteht dann oft eine gewisse Kontinuität, dass die Techniken aus dieser Zeit halt einfach ganz stark in diese Welt übertragen und das dann ihren Stil mitprägt. Genau, also ich meine, wir haben ja bei Nagisa Oshima gesehen, jemand, der permanent hin und her wechselt, dass bei dem nicht das passiert, was wir vielleicht bei Künstlern haben, die sich einer Sache verschreiben, weil ich finde, Innovation auf technischer Ebene hat im Kino ja immer einen ganz merkwürdigen Effekt, weil es ab dem Moment, wo eine Form dominant wird, die andere zu so einem rebellischen Gestus macht oder zu einem Gestus gegen das Gegenwartskino. Das heißt, in dem Moment, in dem der Farbfilm dominiert, bekommt der Schwarz-Weiß-Film eine neue Qualität. Er wird als extravaganter wahrgenommen. Und ich musste so ein bisschen dran denken jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, auch an ein Zitat aus den Notizen zum Kinematografen von Bresson, der ja schreibt, der Tonfilm hat die Stille erfunden. Erst in dem Moment, in dem du eine neue Ausdrucksform hast, wird dir die Kraft der alten bewusst, weil vorher hattest du ja keine Stille, du hattest entweder halt Begleitmusik, die halt irgendwie über alles drüber prasselt oder so, oder du hattest das Rattern des Rotors, und erst in dem Moment, in dem Stille eine Entscheidung wird, hat die einen Effekt. Das heißt, ich glaube, was wir sehen, ist in dem Moment, in dem diese Umbrüche zum Beispiel zur Farbe passieren, kann Schwarz-Weiß bei diesen Regisseuren eingesetzt werden, um eine Wirkung zu erzeugen, während es vorher einfach die Norm war. Das heißt, in der Regel beginnen solche Filmemacher dann mehr darüber nachzudenken. Ich glaube, alle Regisseure, die diesen Bruch haben, denken stärker über ihre Mittel nach als die Leute, bei denen das sich selbstverständlich anfühlt. Ich glaube, bei jemandem wie Hitchcock merkt man das total stark, weil der ganz stark reflektiert über den Einsatz von Farbe und so. Während ich glaube, manche Regisseure, die mit Farbe aufgewachsen sind, in Anführungszeichen, die das von Anfang an zur Verfügung hatten, das einfach als Darstellung von Wirklichkeit viel stärker begreifen. Also ich glaube, da könnten wir vielleicht auch wieder wie so Kategorien wie Denken in 1 und 2. Die einen, die damit aufwachsen, begreifen das als was Gelerntes, als was Natürliches, während die zweiten das viel stärker als Effekt, als besonderes Stilmittel begreifen.
Ja, total. Und dann, genau, setzen die sich auch dann stärker damit auseinander. Wir sind schon recht weit in der Zeit. Wir hatten eigentlich noch so ein paar Artikel. Ich würde die uns, glaube ich, mal knicken.
Ja.
Und stattdessen dich nochmal fragen, du hast ein Buch gelesen von Werner Herzog.
Ja, in der Tat, da möchte ich vielleicht jetzt auch gar nicht so furchtbar umfassend reden, weil wir da in Kulturindustrie noch drüber sprechen. Hm. Kulturindustrie, den Podcast kann man auch hören. Aber es heißt, dass das Dämmern der Welt, und es ist sehr kurz und sehr gut. Es erzählt die Geschichte
und
von...
Und es geht über über Ono da, ne? Da gab es diesen Film in Cannes. Da bin ich aber eingeschlafen. Bin ich eingeschlafen oder rausgegangen, weil ich nicht wusste, wie ich verpasst. Ja.
Die Geschichte ist ja, glaube ich, relativ bekannt, der den Zweiten Weltkrieg noch bis 1974 auf der philippinischen Insel Lubang weiterführte. Und ich glaube, das Spannende an diesem Roman ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Herzogs Sprache, die kennen wir, die ist kurz angebunden, die ist knorrig, die verweist mit ihrer Einfachheit oft ins Poetische. Wir erinnern uns daran, wenn er Leute fragt, ob sie ihre Roboter lieben oder ob die träumen können, so begegnet er allen Dingen. Wir haben ja schon ein paar andere Bücher von ihm gelesen, vielleicht auch da draußen die Entdeckung des Nutzlosen und vom Gehen im Eis, auch beide sehr schön, beide ähnlich geschrieben. Ich glaube, die große Entdeckung ist diese Onoda-Figur als etwas sehr Gegenwärtiges, als eine Art Verschwörungstheoretiker, der nicht glaubt, was einfach längst Fakt ist, der sich seine eigene Welt erzeugt, dieser Waldgänger, wenn man das mit Jünger sagen will, dieser von allem Abgespaltene, der weiterkämpft und der sich seine eigene Welt konstruiert. Denn er hat eine ganz spannende Mischung bei dieser Figur gefunden aus Noblesse und Irrsinn. Weil das ist irgendwie ein genialer Denker und Überlebenskünstler, der aber einfach die Wirklichkeit nicht ertragen kann. Und ich glaube, daran ist natürlich auch so eine kollektive Frage angelegt. Genau wie man in Japan quasi vom Kaiser persönlich über das Radio, über diese erste Radioansage gezwungen werden musste, seine Göttlichkeit in Frage zu stellen, das eigene Weltbild aufgeben, weil einem, es ist ja so ein bisschen, als würde einem Gott sagen, dass es Gott nicht gibt. Und ich glaube, das ist ja eine spannende Idee, weil wir heute uns ja oft fragen, wie erreicht jemand ein anderes Weltbild? Also welche der politischen Fragen, die wir uns heute stellen, sind eigentlich epistemisch, basieren auf Wissen, und welche brauchen eigentlich diesen großen Umbruch, brauchen eigentlich quasi die göttliche Stimme. Und ich glaube, das finde ich super spannend erzählt. Also es ist, wie gesagt, wirklich eigentlich kürzer als eine Novelle. Ich glaube, in der Fassung, die ich jetzt hatte, hat es irgendwie 120 Seiten, aber die Kindle-Fassung ist nur irgendwie 80 Seiten zum Beispiel. Es gibt das Ganze auch auf Spotify als Hörbuch, gelesen von Werner Herzog. Das ist sicher für viele die präferierte Fassung. Dann kann man sich das vorstellen wie die Monologe halt aus seinen Dokumentationen oder so, aber halt nochmal vorgetragen. Auch sehr schön. Aber ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Und ich fand das besser als vieles, was er in den letzten Jahren so in Filmform herausgebracht hat. Und ich bin ja ehrlich gesagt auch großer Fan von diesen Filmen.
Ja, mir ist, glaube ich, aufgefallen, dass ich keinen einzigen Werner Herzog-Film bisher gesehen habe. Also das Special kann nicht früh genug kommen. Ich kenne ihn natürlich so als Gestalt. Sieht man da die Filme noch mal anders, wenn man die Bücher liest, irgendwie
Nö.
so?
Nö. Nö, würde ich nicht sagen. Ich meine, du hast ja recht, Werner Herzog ist ja heute schon zu so einer popkulturellen Figur
Ja, so ein
geronnen.
Meme.
Gerade in Amerika taucht er immer und überall eigentlich auf. Also er ist dann in Star Wars und er macht dann irgendwie ein Interview mit der Weiß irgendwo und ist dann da noch und spricht über Kanye West Musikvideos und so. Vielleicht ist er manchmal auch so ein bisschen zu weit fortgeschritten in der Selbstverkultung. Also dieser Formung zur popkulturellen Figur, das finde ich manchmal fast ein bisschen anstrengend, aber ich habe das Gefühl, in diesen Büchern findet man genau das, was man von ihm möchte, seine Art, die Welt zu sehen. Ich glaube, bei Werner Herzog, das teilt man vielleicht nicht immer, aber man erfreut sich daran, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der ist so archaisch wie der Wald oder so, als würde der Wald selbst zu einem sprechen. Das ist ja, glaube ich, so das Versprechen, das Werner Herzog einem macht. Und das hört man aus diesen Büchern auch. Und gerade wenn er sich am Ende stärker ins Poetische aufschraubt, da haben wir auch den ganzen Wahnsinn, den wir von Werner Herzog schätzen, seit auch Zwerge haben mal klein angefangen. Also, wie gesagt, ich glaube, man sieht nicht anders, aber es fügt sich gut in das Werk und es ist definitiv eine Bereicherung. Und ich war mit dieser Geschichte von Onoda wirklich halt nur so oberflächlich vertraut und habe das Gefühl, das jetzt irgendwie besser als Phänomen zu verstehen.
Cool. Was viele von uns nicht ganz verstehen ist, wie viele Filme hat Lukas Bobenschik eigentlich wirklich gesehen? Hat er alle Filme gesehen oder spart er immer nur mal so aus, wenn er einen Film zum ersten Mal für ein Special gesehen hat oder einen Film noch gar nicht kennt? Und deswegen beantworten wir jetzt eine große Frage, denn Luis hat uns im Discord gefragt, wenn ihr ein bisschen überlegt, was sind so die Top 3 Filme, wo ihr beide für euch sagt, Mensch, die muss ich eigentlich noch gesehen haben, die fehlen mir noch voll. Es wird die Leute nicht überraschen, dass ich einfach unfassbar viele Filme nicht gesehen habe. Also bei mir sind, glaube ich, so die Top-Filme, die ich noch. Also die Frage ist ja eh, was muss man noch sehen und sowas. Viele dieser Filme, habe ich das Gefühl, die gucke ich dann eh irgendwann für die Specials und so weiter. Aber vielleicht mal die besonders peinlichen kann ich mal aufzählen, sind mehr als 3. Ich habe Titanic nicht gesehen. Der taucht auch immer wieder bei mir auf, deswegen den muss ich eigentlich mal gucken. Aber wann kommt eigentlich der Punkt, wo man das macht? Schindlers Liste habe ich nicht gesehen. Ich habe Kill Bill 2 nicht gesehen, warum auch immer. The Handmaiden von Park Chan-wook ist ewig bei mir auf einer Liste. Ich habe Stirb langsam nicht gesehen. The Thing, Frozen, Brokeback Mountain, Scarface, Aliens und ich glaube sogar, ich habe den ersten Terminator-Film nicht gesehen, sondern nur den zweiten. Memories of Murder von Bong Joon-ho bei mir oben. Do the Right Thing, nicht gesehen von Spike Lee. Die großen Gaspar Noé-Filme, Irreversible und Enter the Void und auch von Lars von Trier zum Beispiel Nymphomaniac und Antichrist nicht. Das sind so mit so die peinlichsten, würde ich sagen, die ich jetzt hier so rausgesucht habe. Die habe ich eigentlich gesehen, muss ich noch sehen, aber die gucke ich auch auf jeden Fall noch irgendwann, ja.
Ja, ich überlege gerade. Ich habe eine ganze Menge Rivette-Filme nicht gesehen und Romare kenne ich nicht so viel, wie ich gern wollte. Und auch Louis Malle habe ich ein paar Lücken. Aber sonst gehe ich gerade so die Popular-List bei Letterboxd, wo man ja auch sich das anzeigen kann und sehe dann auch nur so Sachen, wo ich so bin, ja, ob ich da jetzt viel verpasst habe, weil ich Ocean's 8 nicht gesehen habe oder
Stimmt, der ist mir auch
Shazam
aufgefallen, ja. Da
oder
sind
Mamma
echt viele
Mia.
so. Mamma Mia habe ich auch nicht gesehen. Können wir mal zusammen gucken, Lukas.
Was ich ja gerade, The Green Mile habe ich nicht gesehen, sondern glaube ich nur ausschnittsweise mal geguckt. Aber da ist auch noch nichts bei, was ich irgendwie peinlich fände oder so. Also ich glaube, so, ich habe ein sehr starkes Bewusstsein dafür, wie unfassbar viel es gibt und dass man halt einfach nicht alles schauen kann. Also ich gucke hier gerade durch und bin so, ich schäme mich nicht dafür, dass ich Dr. Sleep nicht gesehen habe oder den zweiten Kingsman-Teil. Schlag mal Sachen vor. Was sind denn große Sachen, die man nicht gesehen hat?
Genau die gleiche, das habe ich auch durchgeguckt und dachte dann nur immer so, ja, irgendwelche Fortsetzungen von irgendwelchen Pixar-Filmen
Ja.
muss jetzt vielleicht auch nicht
Mamma
unbedingt
Mia
sein.
2 habe ich auch nicht gesehen.
Ach so, na, das ist natürlich ganz peinlich.
Vielleicht beantworte ich das in der nächsten Folge richtig. Also es gibt bestimmt ganz viele ganz peinliche Lücken, aber mir fällt jetzt keiner von diesen klassischen immer erwähnten Übertiteln ein. Also ich habe halt irgendwie Citizen Kane gesehen und so. Dirty Dancing habe ich nicht gesehen, sehe ich hier gerade.
Der ist wirklich gut. Ich habe ihn neulich geschaut und ich war ja eingeladen in so ein Podcast-Format, wo man, ach, das habe ich schon doch schon mal erzählt, egal wo man, das ist noch nicht zustande gekommen. Da ging es darum, dass 4 Leute so tun mussten, als hätten sie einen Film gesehen und 2 haben ihn tatsächlich gesehen und die 2 anderen nicht und dann sollte das einer quasi rausfinden durch Fragestellung, bei wem das so war. Und ich dachte, ich cheate das Spiel, indem ich Dirty Dancing gucke und dann so tue, als hätte ich ihn nicht gesehen. Und das hat das, glaube ich, aber alles so ein bisschen derailed, dieses ganze Projekt. Das kommt jetzt auch nicht zustande. Aber auf jeden Fall waren da Christiane Antich und ich zu Gast und dachten beide, ah, wir können eigentlich nochmal Podcast über Dirty Dancing machen. Der ist echt gut.
Ja. Ich gehe mal gerade auf Ratings und schau da. Da müssten denn doch eher Sachen sein, die einem vielleicht peinlich sind, dass man sie nicht gesehen hat.
Top 200 Narrative Central Features kannst du auch gehen.
Hm?
Top 200 Narrative Features gibt's bei der.
Ah, okay, das ist dann nochmal die Top-Rated-Sache, aber ohne die ganzen Dokus und dergleichen.
Ja, genau,
dann
schickst du ja mal im Discord den Link.
Ja, sonst gehe ich da wahrscheinlich relativ lange durch. Ich bin auch so, eigentlich habe ich gar nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ja, ich sehe hier gerade The Human Condition 3, A Soldier's Prayer habe ich nicht gesehen.
Peinlich.
Und Ikiro habe ich gesehen, Woman in the Dunes habe ich gesehen. The World of Apu. Ich habe den ersten von Satrashi 3 von dieser Apu-Trilogie gesehen, aber den zweiten und den dritten noch nicht. Das ist sicher definitiv ein Versäumnis halt.
Ja, Fight Club hast du gesehen?
Ja, ich glaube sogar mehr als einmal.
Ja.
Warum ist denn The Father ist hier drauf? They Don't Wear Black Tie von Leon Hirschmann. Das sagt mir gar nichts. Den habe ich nicht gesehen. Sieht aber sehr gut aus. Vielleicht sollte ich den mal schauen.
Das kannst du dann machen, bis wir eine nächste Mailback-Folge aufnehmen, nämlich nächsten Monat dann. Bis dahin sprechen wir noch über Wes Anderson, die Filmografie. Das nehmen wir nächste Woche auf. Oder, oh Gott, ist es schon soweit? Ja, das kommt dann, guck mal, wir machen nur noch so wichtige deutsche Tage, ja, wir machen zur Wahl, kommt diese Folge jetzt raus und dann Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, kommt dann unser Wes Anderson Special raus und dann, genau, geht's munter weiter, dann kommt wieder Mailback und dann sprechen wir ja über Jodorowsky und dessen Filme dann im Oktober und dann stimmen wir danach nochmal ab. Ich denke, es sollte mal wieder eine Regisseurin drankommen. Wenn ihr mit abstimmen wollt, könnt ihr schon in den Discord kommen, ansonsten kriegt ihr eine Mail und ja, könnt da dann draufklicken. Fragen immer an katzpodcast@yahoo.com oder im Discord und sonst, ja, danke für die Fragen. Nächstes Mal noch ein paar Artikel, aber ich finde, es hat mir das Bock gemacht, dass wir so viel über so Bücher und diese ganzen Sachen gesprochen haben und dass du nochmal die ganzen chinesische Zensurgeschichte da ausgebreitet hast. Macht Spaß, das Mailback-Format.
Vielen Dank,
so,
dass ihr mein Impulsreferat gehört habt, dass ich hier eine Stunde gehalten habt oder so.
Ja, ich manchmal hoffe, macht man ja diesen Witz, welcome to my TED Talk, aber das,
ja.
Das kannst du noch umarbeiten.
Das ist dann tatsächlich so mein TED-Talk geworden fast.
Lukas, macht's gut und ihr bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.